Wir nehmen Platz und von dir leben wir. Heute wollen wir über Maria, die Mutter Jesu, uns Gedanken machen. Wir haben ja viel gehört, Katholiken, die fahren ab, wenn sie Maria hören, bekreuzigen sich gleich. Aber Maria ist eine begnadigte Frau. Und die Frage, die mich hier heute bewegt, ist, was können wir von unserer Schwester Maria lernen? Schwester Maria. So, zuerst einmal möchte ich euch ganz herzlich einladen für die nächsten Gottesdienste. Bald haben wir ja Weihnachten. Wir stehen also vor Heiligabend. Am 24. um 16 Uhr möchte ich dich einladen. Dann am Sonntag, den 25., also ersten Weihnachtstag, um 11 Uhr, nicht um 10 Uhr. Stell ein bisschen den Wecker, kann ein bisschen länger schlafen. Oder Geschenke noch, sich an den Geschenken erfreuen. Und der Gottesdienst nach, also Sonntag, am ersten Weihnachtstag werde ich nicht länger als eine Stunde machen. Kriegen das schon alles unter. Da alles zusammen komprimieren und dann kriegen wir schon unter. So, am Samstag jetzt, diese Woche, also morgen, Wege, die zu Gott führen. Jeder sagt, also es gibt ein Sprichwort, alle Wege führen nach Rom und nur ein Weg in den Himmel. Also Wege, die zu Gott führen. Ich werde verschiedene Wege aufzeigen, die tatsächlich einen zu Gott führen. Die tatsächlich zu Gott führen. Also, und natürlich die letzte Etappe, der letzte Schritt, die Schwelle, die Tür, das ist Jesus Christus. Also das ist das Letzte. Und dann am Sonntag werden wir das Thema haben, wie verherrlicht man Jesus und über die Anbetung. Wir haben also hier auch Wachet und Beten gehört. Wie verherrlicht man Jesus? Wie verherrlicht man Jesus wirklich? Nur Hände hochheben, Hände falten, knien, im Liegen, im Sitzen, im Stehen. Wie verherrlicht man Jesus? Und ich habe etwas gefunden in der Bibel, wie Gott verherrlicht wird. Er will nicht, dass wir unsere Kleider zerreißen, sondern unser Herzen. Das ist, wie Gott verherrlicht wird. Also mit Taten, nicht nur mit Theorie, nicht mit Gesang. Und ich habe also diese Woche, wo ich jetzt auch über Anbetung die ganze Zeit gepredigt habe, also über wo sind die wahren Anbeter Gottes oder was sucht Gott für Anbeter. Gott braucht nicht Leute mit Gitarre, mit Mandoline, mit Banjo, mit irgendeinem Instrument oder sonst was. Gott braucht, Gott wird angebetet mit dem Messer. Denk an die Opferung Isaaks und so weiter. Gott, und da ist das erste Mal, wo das Wort Anbetung vorkommt in der Bibel. Und nun erkenne ich und sehe ich, dass du Gott von ganzem Herzen liebst, von ganzer Seele liebst. Also Gott wird mit dem Messer angebetet und nicht mit Akkordeon oder Flöte oder Tambourin oder was weiß ich auch alles, was das sein mag. Gott wird mit Messer angebetet. Was das ist, sehr schwierig. Da geht es an die Substanz, an die Substanz. Okay, das nur nebenbei. Maria hat auch ja mit Messer Gott angebetet, denn es heißt ja, da freuen sich alle, sind so überglücklich, Wolke Nummer 7, sind sie so happy und kommt das junge Pärchen im Tempel und wollen das Baby Gott weihen und da kommt dieser alte Simeon und so weiter und sagt, Mutter, ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Was können wir von Maria lernen? Ein Schwert, du, das ist nicht Halleluja mehr, ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Also die Maria weiß sofort, also die Sache wird nicht gut ausgehen hier auf dieser Erde. Also auch wenn der Buch sehr schön ist und lieblich ist, holdseliger Knabe und dergleichen, aber ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Okay, was können wir von Maria lernen? Heute wollen wir bei Maria in die Schule gehen, lassen mal sie sprechen. Und in Lukas 1, Vers 39 bis 56 sind die Worte, die ich jetzt rausnehmen möchte. Da heißt es, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Ist das nicht großartig? Alle werden mich lobpreisen. Also gegrüßt seist du Maria. Da beten die Katholiken vorwärts und rückwärts, aufwärts und runterwärts. Also gegrüßt seist du Maria. Als der Engel dann kommt und sagt, Maria, du hast bei Gott Gnade gefunden. Maria, du hast bei Gott Gnade gefunden. Was für eine Frau muss Maria gewesen sein, dass der Engel hier so einen Menschen grüßt, so einen Menschen besucht und so weiter. Maria, dich hat der liebe Gott rausgesucht. Du sollst Jesus zur Welt bringen. Jetzt ist die Frage, ist das wirklich so großartig, Jesus zur Welt zu bringen? Das ist eigentlich jeder sein Auftrag. Jeder Einzelne sollte eigentlich Jesus zur Welt bringen. Das ist, was wir von Maria lernen sollen und können. Jeder von uns ist so eine Mutter Jesu, Maria, die soll Jesus zur Welt bringen. Aber mich hat er herausgesucht, gerade mich. Und ich weiß noch nicht mal richtig, wer mein Mann ist, mein zukünftiger Mann ist. Die ist dann mit einem Josef da verlobt irgendwo. Sie war wirklich nichts Besonderes, aber Gott hat sie was Besonderes gemacht, indem sie Jesus zur Welt bringt. In dem Augenblick, wo du Jesus zur Welt bringst, bist du immer was Besonderes. Die Welt braucht Jesus. Und Jesus wird durch Menschen zur Welt gebracht wie Maria. Stellt euch mal vor, Maria hätte Jesus abgetrieben. Oder gesagt, nee, lieber Gott, bitte such dir jemand anders. Das Risiko nehme ich nicht auf. Deinen Sohn, deinen einzig geborenen Sohn, den soll ich zur Welt bringen. Na bitte, also ich bin unwürdig. Weißt du, wenn sie Minderwertigkeitskomplexe gehabt hätte, hätte sie das auch nicht getan. So wie Maria. Weißt du, die Leute machen sich heute lustig über Gott und Religion. Aber es ist gar nicht zum Spaßen, Gott auszutragen. In dem Moment, wo sie ja gesagt hat, ja Herr, ich gehe, ja Herr, ich glaube, ja Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. In dem Moment, wo sie ja zu Gottes Wort sagte, zu dem Engel ja sagte, da fingen Probleme an. In dem Moment, wo du ja zu Gott sagst, mach dich gefasst, nimm Schwimmweste, Fallschirm, nimm alles mit, was du brauchst, was dich rettet, Wärmeflasche, du doch kriegst, da kommen Probleme. Als sie ja sagte, da fingen die Probleme an. Weißt du, Maria anzubeten und zu sagen, guck mal, wunderbare Frau, begnadigte Frau, aber was diese Frau auf sich genommen hat. Und dann nachher, nachdem Jesus da war, das war doch nicht einfach. Du, da musst du so auf den Bengel aufpassen, Entschuldigung, aber das ist so, das war auch ein Bub, der hat andere Gedanken im Kopf, als nur bei der Mutti zu Hause zu sein, in der Küche zu helfen und so weiter. Jesus war vollkommen Mensch, so wie du und ich. Und ich kann mir vorstellen, der Herr war auch ein Stück Lausbub. Aber jetzt aufpassen, dass sie ja nicht zu viel Fehler machen. Weißt du, Jesus ist erst Messias geworden bei der Taufe. Und das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Da kam die Stimme Gottes und da kam der Heilige Geist. Da ist Messias, aber sonst war der Mensch. Auch wenn der Koran da Jesus da in eine Kategorie bringt, also als Wundermacher, da baut Lehmvögel, klatscht in die Hände und die fliegen davon. Oder da kommen die Weisen aus dem Morgenland und Maria nimmt das Baby auf den Schoß und das Baby beantwortet in menschlicher Sprache die Antworten. Gut, das ist alles wundersame Gedanken. Mag stimmen oder kann es nicht stimmen. Das ist dahingestellt. Was wir von Jesus wissen, ist erst ab der Taufe. Nachdem er angefangen hat, ganz Messias zu sein. Jesus war immer ganz Mensch, ganz Zimmermann und ganz Rabbi und ganz Messias und Heiland. Und hat uns erlöst. Was er war immer, war er ganz. Und als er Baby und Kind war, war er auch ganz. Der hat Windel gebraucht. Stellt euch sowas mal vor. Wie froh wäre Maria gewesen, wenn es damals schon Pampers gegeben hätte. Aber sie hat, und sie nahm ihr Sohn und sie nahm Windeln mit auf. Sie wusste, jetzt wird unterwegs, kann die Entbindung stattfinden. Sie nahm sicherheitshalber Windeln mit. Das war Maria. Maria war vorsorglich. Maria hat nicht nur an Wunder geglaubt, ja, der Himmel wird auch Windeln mitschicken. Also es gibt Leute, die glauben an so ein Wunder, dass das also, es ist Gottes Sohn und der Himmel muss für seinen Sohn sorgen. Nein, das war nicht so der Fall. Gewiss, Gott hat gesorgt für seinen Sohn und einen wunderbaren Weg gefunden, damit er wusste, dass Maria und Josef nach Ägypten fliehen müssen, wegen dem Jungen, wegen Jesus. Er hat für die Reise gesorgt. Da kamen die Weisen und sie brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe und schenkten das der Familie. Aber für die Maria, soweit sie sorgen konnte, musste sie selbst sorgen. Was können wir von Maria lernen? Das, was wir tun können, sollen wir tun und nicht dem lieben Gott überlassen. Das, was wir tun können, wenn du Windeln anschaffen kannst, schaff Windeln an. Und so ein paar Lumpen zu finden, damals waren die Windeln nicht so großzügig. Ich bin wahrscheinlich auch nicht anders gewickelt worden als meine Geschwister. Auf jeden Fall noch, das weiß ich noch, einfach einen Lappen da, weißen Lappen da. so ein Lappen, das waren Windeln. Nichts Kompliziertes, aber sie hat vorgesorgt. Kinder Gottes, wenn sie von Maria was lernen, die sorgen was vor. Maria hat vorgesorgt. Auch wenn sie nichts wusste, sie hat sich Gott überlassen. Aber dann in dem Maß, wie sie Gott überlassen, hat auch sie was an das eine und das andere gedacht. Also an Windeln, sie hat praktisch gedacht. Kinder Gottes, die voll Heiligen Geistes sind, sie sind nicht nur Schwärmer. Die heben nicht nur ab, sondern sie denken auch sehr praktisch. Was kann ich tun? So, Katholiken haben die Maria verehrt, das lasse ich denen eine Freude, das sollen sie tun. Aber ich möchte nur ein paar Gedanken sagen. Maria hat keinen besonderen Platz im Himmel. Die Katholiken glauben, sie wäre in den Himmel gefahren. Das ist da, wo sie ist, irgendwo in der Nähe von Nazareth oder Bethlehem wird sie beerdigt sein und so weiter. Aber Maria war ein ganz normaler Mensch, so wie du und ich. Aber sie hat Jesus zur Welt gebracht. Und Jesus hat keine große Notiz genommen von der Maria. Da stehen sie draußen mal, Jesus, die Brüder Jesu und die Mutter. Oh, wie selig sind die Brüste, die dich gesäugt haben. Und dann sagt Jesus, wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter, die den Willen Gottes tun? Und Maria musste auch einstecken können. Weißt du, wenn Leute Kinder Gottes sein wollen, die denken, die müssen nichts mehr einstecken. Das macht alles der Herr. Nein, weißt du, sie versucht dem lieben Gott nachzuhelfen. Maria versucht, dem lieben Gott nachzuhelfen. Meister, der Wein geht ihnen aus. Kennt ihr die Geschichte Johannes 2? Meister, mein Junge, du kannst Wunder wirken. Ich weiß noch von den Spatzen und viele andere. Ich bin überzeugt, Jesus hat auch Wunder gewirkt, auch als ein Mensch. Denn er war schon begnadigt und gesalbt. Aber das war nicht heilsnotwendig. Alles, was heilsnotwendig ist, ist erst ab der Taufe rechtsgültig und verbindlich. Also was zu unserer Erlösung betrifft. Er wurde uns zur Sünde gemacht. Vorher war er Sohn der Mutter Maria. Wir kennen seinen Vater, seine Mutter und so weiter. Und jetzt, Herr, mach was. Sind wir auch nicht manchmal solche Bettler? Und ich weiß, so orientalische Frauen, so Umis, ältere Schwestern. Meister, mach das. Zeig denen, dass du was kannst. Denen geht der Wein aus. Aber der Herr hat nicht gezeigt, dass er was kann. Der Herr lässt sich nicht manipulieren, auch nicht von der Mutter Maria. Lässt sich nicht manipulieren. Dann sagt er, und müsst ihr vorstellen, Weib. Da sagt nicht Frau, da steht das Wort Weib. Auch im Original, also sehr abwertendes, ein abwertendes Wort. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Zeit ist nicht gekommen. Eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist nicht gekommen. Also das war das erste Wunder der Verwandlung. Maria hat Verständnis hier für Jesus und zieht sich still zurück und sagte, hört mal, Jungs, was er euch sagt, das tut. Du siehst, das ist marianische Einstellung, marianischer Glaube, tut, was er euch sagt. Weil, was habe ich mit dir zu schaffen? Weißt du, nicht Maria ist die Erlöserin, wie die Katholiken sagen, die Miterlöserin. Maria hat an der Erlösung überhaupt nichts dran. Sie hat nur den Heiland zur Welt gebracht und mehr nicht. Nicht mehr. Unser Auftrag ist auch nicht mehr. Unser Auftrag ist auch nur, der Welt Jesus zu bringen. Wir müssen die Menschen nicht bekehren. Wir können nur bezeugen, wir können Jesus hinstellen und sagen, da ist dieser Jesus, glaube an ihn und du wirst gerettet werden. In Matthäus 11, Vers 28 sagt Jesus, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Er sagt nicht, geht jetzt zu Maria. Weißt du, das wäre jetzt, wenn die katholische Kirchenlehre begründet worden würden, bittet Maria, bittet, weißt du, lasst die Maria für euch beten. Nein, er sagt, kommt her zu mir. Das ist radikal. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Er sagt dann weiter, lernet von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann werdet ihr Ruhe finden, Matthäus 11. Er sagt nicht, lernt von der Maria. Von der Maria sollen wir nur eines lernen, Jesus zu gehorchen. Jesus die Sache zu überlassen. In Jesu Hände alles zu legen. Jesus alles zu vertrauen. Und dann, was er euch sagt. Wenn das die katholische Kirche begriffen hätte, das wäre sehr gut. Dann würde man nicht so viel Maria verehren, denn sie weist immer von sich weg auf Jesus. Und unser Auftrag ist nicht, ich kann das oder ich mache das, ich bin die Fürbitterin oder der Fürbitter, ich bin der Kriegsführer und Kämpfer und so weiter. Der Herr, wir sind nur Wegweiser zum Herrn, was er euch sagt. In der Bibel wird sogar verboten, für Verstorbene zu beten. Also man betet für Maria und für die Heiligen und so weiter. Das ist alles untersagt. Wie sollen sie in Ruhe lassen? Sie haben ihren Dienst getan, sie dienten Gott zu ihrer Zeit. Wir haben einen lebendigen Heiland. Wir müssen uns nicht mit der toten Maria uns beschäftigen. Sie ist tot. Und auch wenn sie heilig gesprochen worden ist oder selig gesprochen ist. Und selbst wenn in der Bibel heißt, du hast bei Gott Gnade gefunden. Da heißt, Noah fand auch Gnade bei Gott. Wir finden alle Gnade bei Gott. Wir sind genauso rettungsbedürftig wie die Maria. Maria, die unbefleckte Empfängnis. Noch 1850 haben sie das entdeckt. Weißt, Maria, die unbefleckte. Maria war eine Sünderin wie du und ich. Und hat die Gnade gefunden. Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Maria hat Gnade bei Gott gefunden. Und Maria ist gestorben, so wie alle Menschen auch sterben. Und alles andere ist Schwindel, Aberglaube oder sogar Frevel. Wenn man dann Maria betet für uns. Die Bibel untersagt uns, zu Tode zu beten. Wir sollen zu Tode gar nicht beten. Maria hat nichts zu suchen in unser Gebetsleben. Wir sollen Maria schätzen. Maria hat den Heiland gebracht. Maria, ich danke dir. Oder Maria, wunderbar, dass du das gemacht hast. Wir können über Maria reden, aber wir sollen nicht zu Maria beten. Wir sollen zum Heiligen Geist beten. Am Kreuz sogar. Am Kreuz, Jesus distanziert sich von der Maria. Als sie sieht den Johannes und sagt, Johannes, das ist jetzt deine Mutter. Johannes 19, Vers 26. Und er sagt, Weib, das ist jetzt dein Sohn, dieser Johannes. Und Maria wird jetzt von Johannes betreut und angenommen, weil sie jetzt schutzbedürftig ist, sie ist jetzt Witwe. Sie hat den Vater, ihren Mann verloren, wahrscheinlich auch ihren erstgeborenen Sohn. Der sollte auch für die Familie sorgen. Jesus also übergibt die Fürsorge an den Johannes, der dort am Kreuz mitstand. Von wegen Fürbitten für uns, verstehst du? Johannes soll für sie eintreten. Nimm das ist jetzt deine Mutter, sorg um sie, kümmere dich um sie. Johannes war die Stütze und der Versorger der Mutter Maria. Und er war ein Lieblingsjünger Jesu. Und deshalb hat Jesus seine Mutter ihm anvertraut. Und er nimmt sie in Obhut und in Schutz. Und er nimmt sie sogar beim Gottesdienst in der Gemeinde mit. Und dann ist am Pfingstsonntag ist sie dabei. Und Maria war auch dabei bei dieser großen Schar der Anbetung. Aber sie war eine unter vielen. Da hat sie nicht den ersten Platz eingenommen. Heute kommt Mutter von wegen Gottesmutter. Sowas gibt es. Gott hat keine Mutter. Und Gott, das Gebären ist in Maria auch nicht. Denn Gott kann man nicht gebären. Der Sohn ist vom Heiligen Geist gezeugt. Die Maria war nur Leihmutter. Heute kennen wir das vom medizinischen Grund. Maria war nur Leihmutter. Maria war nicht mehr. Sie hat nichts mitgegeben. Die ganzen Gene und alles, das kommt durch den Heiligen Geist. Und es wurde von Gott selbst vermittelt. Von wegen Gottesmutter. Jetzt kommt die Gottesmutter. Oder jetzt kommt die Gottgebärerin. Nein, die Maria war auch dabei mit den allen 120, die dort da rum sich bewegten und beteten und so weiter. Wir lesen zum Beispiel in Markus 16, wenn wir in der Bibel lesen, wir lesen da gar nicht groß von Maria, dass Maria auch erwähnt wird. Der Jakobus, der Herr ist dem Jakobus, dem Bruder Jesu, dem Sohn der Maria erschienen. Aber der ist Maria nicht extra erschienen. Der ist den anderen allen, als sie dabei waren, ist er auch erschienen und sagt, Mutti, ich danke dir. Das hat er gar nicht gesagt. Jesus hat seine Mutter gar nicht verehrt. Und ich sage euch eins, wenn wir im Himmel sind, da wird der ganze... Das ist das Gebot aufgehoben. Im Himmel werden alle Gebote aufgehoben. Du sollst keine anderen Götter haben und so weiter. Und du sollst Vater und Mutter ehren. Dann wer ist euer Vater? Wer ist euer Mutter? Nur einer. Gott ist unser Vater und Gott ist unsere Mutter. Da hört der ganze Mutter-Vater-Verehrung hört alles auf. Du wirst dankbar sein. Der hat mich nur zur Welt gebracht. Der hat mich gezeugt. Der hat mich ausgetragen. Ich danke euch, ihr Lieben. Aber das ist auch alles. Auch wenn du deine Mutter sehr lieb hast. Und es ist okay, du sollst alle Menschen gleich lieben. Eigentlich, wenn wir im Himmel eines Tages sind, das sind unsere Brüder und unsere Schwestern. Deine Mutter wird dein Bruder oder dein Vater, deine Mutter, oder die werden Geschwister sein. Wir werden Geschwister sein. Also da werden die Grenzen aufgehoben. Denn Jesus sagt, wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter? Die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Also, ganz einfach. Hör auf mit einem bestimmten Vater-Mutter-Kult. Das hört auch hier auf. Wer ist das? Die den Willen Gottes tun, was er euch sagt. Aber natürlich, der Teufel versteht es raffiniert durch Marienerscheinungen, die schöne Frau da und so weiter. Der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts oder dann eine schöne Frau. Und die ganzen Marienerscheinungen sind nichts anderes wie Erscheinungen von schönen Frauen. Und dann, ja, gerade wo dieser Maria-Dogmen erst in diesem Jahrhundert, also 1950, als der Papst dann diese Himmelfahrt Marias erklärt und so weiter. Maria, sie ist die Schlangenbewältigerin und Zertreterin, die hat die Schlange zertreten, von wegen. Nur weil es in der Bibel steht, dein Same, 1. Mose 3, dein Nachkomme, Eva, will der Schlange den Kopf zertreten. Jetzt ist die Maria die Schlangenzertreterin. Nein, Jesus hat der Schlange den Kopf zertreten. Und von wegen Maria. Nur weil da irgendeine Katharina, die Heilige, geträumt hat, 1800 und noch was, dass das unter den Füßen Marias die Schlange zertreten wurde. Nein, Jesus hat vor 2000 Jahren der Schlange den Kopf zertreten. Wir müssen aufhören, den katholischen Quatsch zu glauben. Das alles, was wir sollen an die Wahrheit glauben, was in der Bibel steht, das ist okay. Aber alles andere ist Quatsch. Und alles andere ist eine Erfindung. Denn die ersten Christen haben die Maria gar nicht verehrt. Bis zum 4. Jahrhundert wissen wir nicht viel von Maria-Verehrung. Erst auf dem Konzil zu Ephesus. Und da, als die Staatsreligion wurde, das Christentum Staatsreligion wurde, da hat man das genommen. Und da ist nichts anderes als nur die Fruchtbarkeitsgöttin. Da ist die Mutter Isis. Und Horus der Sohn und die auf das Kind auf dem Arm und so weiter. Da hat man einfach statt Isis oder Diana oder was weiß ich, was da alles war, ausgeroscht Maria und Horus und ihr Sohn und so weiter weitergebracht. Das ist aus dem Heidentum kommend, diese Fruchtbarkeitskurve, und hat mit Gott und Jesus nichts zu tun. Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes und nicht der Sohn der Maria und so weiter. Und er sagt, wisst ihr nicht, wo ich sein muss? Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Also die Maria, wenn sie die Heilige und Unfehlbare und was weiß ich oder unbefleckt ist, die hat Fehler gemacht. Sie hat auf ihren Jesus mit 12 Jahren, als er da war, nicht aufgepasst. Sie hätte hinter ihm her sein sollen. Aber nein, was macht sie? Mit anderen Frauen sich wahrscheinlich auf den Markt getrieben oder dahin geguckt und dorthin geguckt und hat Jesus verpasst. Und du siehst, wenn man Jesus aus Gewohnheit dient, ist sehr, sehr gefährlich. Jesus aus Gewohnheit dient. Also alles so Routine, also aus Gewohnheit. Und aus Gewohnheit gingen sie in den Tempel und so weiter und verpassten Jesus und merkten nicht, dass Jesus nicht mitgegangen ist. Die ganze Marienverehrung, das ist nichts anderes wie fromme Verführung in der Endzeit. In Jesaja 8, Vers 19 wird schon gesagt, ein Volk soll Gott um Hilfe fragen und beistehen und nicht Tote. Maria, bitt für uns. Ich bin in Altötting, ich wohnte 2-3 Jahre in Altötting. Altötting ist so eine fromme Stadt, katholische Wallfahrtsstadt. Der Papst kommt jetzt auch aus der Nähe von Altötting und so weiter. Und dann, Maria, bitt für uns arme Sünder. Nein. Jesus soll für uns arme Sünder bitten, nicht Maria. Und dann Maria hat geholfen, Maria hat geholfen. Weißt du, der Teufel hilft auch. Der Teufel hilft auch. Und ich kann Beweise antreten, dass der Teufel den Menschen auch hilft und vielleicht manchmal besser wie der liebe Gott. Weil der Teufel ist schneller zur Stelle. Der passt deine Gebete ab und sagt, ich helfe. Und dann glaubst du, der Herr hat geholfen. So, und da heißt es, ein Volk soll Gott fragen um Hilfe und Beistand. Oder soll man dann zu den Toten gehen und so weiter? Nein, die Toten haben nichts zu sagen, nichts zu geben. Lies mal bald. Und die schönen Frauen hier, die können nicht helfen, diese Maria. Und es ist immer, weißt du, da sehen Einzelne etwas Besonderes und dann Maria-Erscheinung. Und das alles hat immer irgendwo einen okkulten Hintergrund. Und Jesus hat ganz klar in Kana der Maria auf die Finger geklopft und gesagt, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Misch dich nicht ein. Er hat untersagt in der Heilsgeschichte, in der Offenbarungsgeschichte, jede Einmischung. Und auch uns ist untersagt, ihr Lieben, wenn Gott einen Menschen erlöst, sich einzumischen in seine Erlösung. Wir sind Kurpfuscher, wenn wir da ein bisschen dem lieben Gott nachhelfen wollen. Maria wollte nichts anderes als dem lieben Gott ein bisschen nachhelfen, dem Heiler nachhelfen. Meister, ihnen geht der Wein aus. Du hast kein Recht, kein Auftrag, keine Berufung, dem lieben Gott was nachzuhelfen. Der ist Gott, er kann es, und wenn er nicht tut, dann ist es seine Sache. Dann sollen sie Wasser trinken. Vielleicht haben sie auch nichts anderes verdient in so einem Fall. Aber wenn Gott gnädig ist, dann gibt er ihnen den besten Traubensaft, den es überhaupt gibt. Und das macht er. So ein Wein haben wir noch nie getrunken hier auf einer Hochzeit. Die ganze Glorifizierung Marias ist eine Torheit, eine Lüge Satans. Weißt du, da müssen wir einfach Klarheit schaffen und klar uns bekennen, es geht nicht. Das ist keine Blutsverwandtschaft, auch biologisch, wenn du das biologisch untersuchst, das ist keinerlei Blutsverwandtschaft zwischen Maria und Jesus. Sein Blut war rein, sein Herz war rein, er wusste von keiner Sünde. Sie hat nur den Sohn ausgetragen und daher ist auch Maria, wenn du jetzt genau nimmst, Maria ist auch nur die Leihmutter und mehr nicht. Eine von Gott erwählte Leihmutter für Jesus, aber wenn Maria Nein gesagt hätte, natürlich hätte Gott jemand anders gefunden. Da hat genug Mädels auf dieser Welt. Er hat jemand anders gefunden. Es ist nicht unbedingt Maria, die Frau. Aber Maria war so demütig, als der Engel kam, bei ihr anklopfte. Und Maria war auch rechtlich Nachkommenschaft und so weiter aus dem Haus Davids. Sie war eine Tochter Davids. Und Josef war ein Nachkomme Davids, der letzte. Eigentlich wäre er König gewesen, aber der ist gar nicht mehr nach Jerusalem gegangen. Der wollte in Jerusalem nichts mehr zu tun haben. Und dann hat er in Nazareth gewohnt. Nazareth war eine sehr fromme Stadt einerseits, aber dann auch wieder eine verpönte Stadt. Und dort ließen sich die beiden Davidskinder nieder. Aus der Segenslinie. Und Maria war eine. Und Maria war sogar mit dem Priesterhaus verwandt. Elisabeth und Zacharias und so weiter, wo der Johannes dann herkommt. Diese Geschichte. Die war verwandt. Also Johannes, der Täufer und Maria, sie waren miteinander so ein paar Ecken verwandt. Und natürlich auch die anderen Apostel noch. Die waren auch miteinander. Mit den Söhnen des Zebedeus, die waren auch irgendwo miteinander verwandt. Also, die Verwandtschaft war da. Und so hätte Gott schon jemand gefunden. So wie er die Elisabeth gefunden hat, für den Johannes zur Welt zu bringen, so hätte auch jemand anders gefunden. Aber Maria hat Gnade bei Gott gefunden. Kannst du dir aussuchen, weißt du, ich will Jesus zur Welt bringen? Du kannst es nicht aussuchen. Es ist eine Berufung. Und die Berufung kann man sich selber nicht aussuchen. Gott beruft die Menschen allein aus Gnade. Der weiß, wem er was anvertrauen kann. Und er wusste, diese Mädchen, so naiv wie sie ist, so jung wie sie ist, so arm wie sie ist, so schwach wie sie ist, kann ich meinen Sohn anvertrauen. Und der Herr sieht nicht nur den Anfang unseres Lebens, sondern er sieht auch das Ende und die weitere Entwicklung und die Einstellung. Und Maria hat eine ganz gesunde Einstellung gehabt. Weißt du, als dann der Engel kam und die Hirten kamen später und die Weisen später kamen und alles, was da drumherum passierte, sie hat alles in ihrem Herzen bewahrt. Sie hat die Worte nicht auf der Zunge gehabt und nicht ausgeplaudert. Leute, wisst ihr, das ist gar nicht Josef sein Sohn. Das ist der Sohn vom Herrgott. Nein, sie hat niemand erzählt. Und ich bin überzeugt, dass erst Lukas rausgekriegt hat, als er die Apostelgeschichte schrieb und Lukas Evangelium schrieb, wie ist Jesus zur Welt gekommen. Und vorher wusste kein Mensch von Jungfrauengeburt und von wegen was anderem. Kein Mensch wusste. Die haben immer geglaubt, das ist Josef, sein Sohn. Die haben immer geglaubt, seinen Vater kennen wir. Was wollt ihr da erzählen? Er ist ein Galiläer. Also, und Maria hat es nicht preisgegeben. Es gibt Dinge, und das müssen wir von Maria lernen, Dinge, die Gott uns gesagt hat, das geht niemand was an. Das geht niemand was an. Das ist deine Sache zwischen dir und Gott. Wie das zustande kam, wie der Heilige Geist da überschattet hat. Weißt du, aber da gibt es Leute, die machen so Seelenstriptease dann. Und dann fangen sie an zu erzählen, Leute, glaubt ihr, das war so eine Stunde. Plötzlich ist mir ganz heiß und kalt geworden. Und ich wusste gar nicht, was mir passiert. Fiel in Ohnmacht und dann bin ich schwanger geworden. Ja, so würden die Leute. Wie kam die Jungfrau zum Kind? Verstehst du? Da erzählen sie dann die merkwürdigsten Geschichten. Die ganzen Göttergeschichten, so sind die ganzen Mythen entstanden, so sind die ganzen Legenden entstanden, so sind die ganzen Sagen entstanden, weil die Leute immer so erzählt haben. Wir müssen nicht alles erzählen, was der liebe Gott an uns getan hat. Das ist eine Sache zwischen dir und dem lebendigen Gott. Und als sie den Josef erzählte, du, Mann, ich bin schwanger. Und die waren verlobt. Und jetzt bin ich schwanger. Oder von wem? Und irgendwie muss es rausgekommen sein, dann, ja, die hat gehurt mit einem römischen Soldaten, steht ja im Talmud da drin, die behaupten, woher Jesus kommt, die Juden. Die haben da, die Maria, das war eine Hure, und so dekretieren sie, um Maria da niederzumachen, und Josef war nicht der richtige Vater, weil er nicht der richtige Vater war. Deshalb versuchen sie dann, das zu beweisen, also, der war gar nicht Jude, was will er denn eigentlich? Und der war nicht der Erlöser. Aber Maria wusste, was das war. Maria konnte bestätigen. Und es gibt Erlebnisse und Gotteserfahrungen und Gottesbegegnungen, die kannst du nicht beweisen. Die kannst du nicht beweisen. Maria, als der Engel reinkommt und sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich kann nichts erklären. Ich verstehe die Sache nicht. Blick nicht durch. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dann hat sie sich für sich behalten. All die Worte hat sie in ihrem Herzen behalten. Auch was die Hirten sagten. Der Engel ist erschienen. Und der Engel hat gesagt, und euch ist der Heiland geboren und so weiter. Das Einzige, was der Josef und Maria gemacht haben, als Gott zu ihnen gesprochen haben, und du sollst ihn Jesus nennen, da waren sie gehorsam. Da hatten sie Gott gehorcht. Du sollst ihn Jesus nennen. Wie nennen wir unseren Sohn? Obwohl da niemand verwandt ist. Gut, Josef, Vater und Josua und so weiter. Aber nein, du nennst ihn Jesus. Ganz schön, du nennst ihn Jesus. Maria gehorcht und nennt Jesus beim Namen. Redet nicht um heißen Brei herum. Sie nennen Jesus beim Namen. Er wird sein Volk selig machen. Auch das, was Hanna und Simeon erzählt haben, das hat sie auch die Prophezeiung für sich behalten und nicht gedruckt gleich und in alle Welt verschickt. Ja, das würde man heute machen. Und sogar Reklame und Spenden und Opfer aufnehmen noch, damit die Sache finanziert werden kann. Euch ist heute der Heiland geboren. In Katholizismus wird Maria als Königin des Himmels verherrlicht und angebetet. Maria war eine bescheidene Frau. Herr, du hast die Niedrigkeit deiner Magd gesehen. Maria bezeichnet sich als eine Magd. Weißt du, sie war eine Königstochter, aber sie war keine Königin. Und sie bezeichnet sich als eine Magd. Und von wegen eine Königin. Erst in der Bibel, wenn wir die Bibel lesen, Jeremia 7, Vers 18 und 44, Vers und dann 17 und bis 19, wenn wir dort lesen, im Jeremia Kapitel 7, da die Israeliten fielen unter einem Zorn Gottes, nachdem sie auch so wie die Heiden eine Königin, Himmelskönigin, sich anschufen und sich anlegten und so weiter. Also eine Himmelskönigin, die Isis und Isiris und so weiter. Und dann mit Titeln überhäuften die Maria. Gott, verdammt sowas, Maria, du Begnadigte, du Gottes Gebären, Gottes Mutter und so weiter in dem Himmel aufgenommen. Oder in der katholischen Kirche geht es dann sogar so weit, wenn du an Maria zweifelst, konntest du im Mittelalter oder in bestimmten Gegenden sogar Todesstrafe noch bekommen, gesteinigt oder gekreuzigt werden oder gehängt werden, nur weil du an Maria gezweifelt hast. Du darfst an Jesus zweifeln, aber nicht an Maria. Es gibt nur einen Erlöser. Und Maria ist keine Miterlöserin. Jesus hat die Kälte allein getreten. Es gibt nur einen Fürsprecher und das ist Jesus. Es gibt nur einen himmlischen König und das ist Jesus. Es gibt einen, der hier uns von Sünden befreien kann. Jesus Christus, ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Wir brauchen nicht. Es ist den Menschen kein anderer Name gegeben, wo sie selig werden können. Maria ist nur eine Empfängerin. Sie hat etwas empfangen und weitergegeben. Und das sind wir auch. Was können wir von Maria lernen? Wir empfangen etwas und geben weiter. Wir haben nichts von uns. Das, was von uns geboren ist, muss vom Heiligen Geist sein. Was können wir von Maria lernen? Sie brauchte selbst Gnade. Lukas 1, Vers 28 bis 30. Sie brauchte selbst Gnade. Und das ist, was wir brauchen tagtäglich. Wir brauchen selbst Gnade. Maria fand Gnade, so vor Gott wie alle anderen. Und sie lebte aus der Gnade Gottes, was der Herr ihr dann sagte, das ist jetzt dein Sohn, das ist jetzt deine Mutter. Sie hat das angenommen, sie hat nicht rebelliert. Nein, das will ich nicht. Sie hat es angenommen. Maria sagt in Lukas Kapitel 1, Vers 46, und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn. Meine Seele, sie betet mit der Seele. Und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Heiland, denn er hat geblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen, glückselig preisen alle Geschlechter der Erde. Was ist das glückselig? Maria wird gepriesen, weil wir wissen, Gott hat sie auserwählt und dass sie bereit war. Ja, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dass sie bereit war, einfach Jesus anzunehmen. Und es ist nicht leicht, Leute, Jesus anzunehmen, Jesus auszuleben, Jesus auszutragen, für Jesus zu leben, mit Jesus zu gehen, bei Jesus zu sein. Es ist kein Vergnügen. Wer das glaubt, der trete vom Glauben ab. Denn das ist ein Kampf. Das haben wir auch im Zeugnis gehört, was für Anfechtungen wir haben. Und wir haben alle Anfechtungen. Je intensiver du mit dem Heiland gehst, desto mehr Anfechtungen hast du. Und zwar glückselig. Weißt du, in der Bibel, glückselig sind alle anderen Menschen auch. Wenn du Matthäus 5 liest, Kapitel 5, Vers 1 bis 12, glückselig sind die Armen. Verstehst? Glückselig sind die Friedfertigen. Glückselig sind die Barmherzigen. Glückselig sind die Trauernden. Glückselig sind, die reines Herz haben. Also, Maria, du bist glückselig, dass dir das Los zugefallen ist, Jesus auf die Welt zu bringen. Aber überleg einmal, du und ich, wir sind Zeugen Jesu. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir haben noch größeren Auftrag als Maria. Wir können der Welt Jesus bringen. Und wenn du predigst, wenn du Jesus Menschen bezeugst und Menschen Jesus aufnehmen, du bist genauso gut drauf und dran wie Maria. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Das kann jeder heute beten. Maria hat nur die Zustimmung gegeben. Nicht, sonst nicht mehr und nicht weniger. Nur die Zustimmung. Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich weiß gar nicht, aber mach du das. Hab du deinen Weg. Hab du deinen Plan. Verwirkliche du dich. Gott hat sich nicht ihr aufgedrängt. Er hat bei ihr angeklopft nur. Bist du bereit? Und wenn ein Mensch ablehnt, geht er weiter, der Herr. Der Herr ist nicht abhängig von uns Menschen. Manchmal denken die Menschen da, also wenn ich nicht mehr da bin, bricht alles zusammen. Dann wäre die Sache Jesus schon längst untergegangen. Die geht weiter. Die geht noch 100 Jahre und 1000 Jahre weiter. Manche Leute, die nehmen sich so wichtig. Und mir geschehe, wie du gesagt hast. Jesus wäre durch jemand anders. Vielleicht durch jemand anders. Die Drusen glauben heute, also ich war bei den Drusen in Samaria oben und da tragen sie Hosen ganz weit ausgeschnitten bis unten ausgenäht und ich habe gesagt, komisch, also dass die frommen Männer, nur die frommen, solche Hosen tragen, so ausgeschnittene Hosen, so ja, solche Hosen gibt's bei uns nicht, die ist doch auch gar nicht, aber so weit ausgeschnittene Hosen, dann frage ich so einen Priester oder der dort steht, sagen wir mal, ich habe eine Frage, warum tragt die so komische Hosen? Dann sagt er, wissen Sie nicht, dass der Messias von einem Mann zur Welt gebracht wird? Das ist der Messias. Weißt du, aber du siehst, was der Glaube alles bewirkt. Die können sogar glauben, dass ein Mann den Messias zur Welt bringt. Und dann habe ich gesagt, wie können Sie das behaupten? Dann sagt er, wissen, da steht der Nachkomme der Frau. Das kann auch Mann sein. Warum muss das unbedingt eine Frau sein? Bei Gott ist alles möglich. Also, so weit spannen Sie da das Gebiet. Aber es war eine Frau. Gott hat eine Frau sich erwählt, um Jesus zur Welt zu bringen. Wir müssen da nicht irgendwie so fromm wirken und fromm scheinen. Und jetzt durch mich kommt Jesus. Der Herr ist gekommen durch Maria. Sie hat uns ein Vorbild gegeben. Maria hätte auch die Botschaft des Engels ablehnen können. Aber nein, sie war einverstanden. Sie war bereit. Und wir können von Maria lernen, den Willen Gottes zu tun. Das können wir lernen, jeden Tag, Herr, dein Wille geschehe. Sie muss jeden Tag, weißt du, von dem Augenblick, wo du Jesus dein Leben übergibst, wo du Jesus in dein Leben einnimmst, wo du mit Jesus eine Sache machst, hast du dein Leben nicht mehr in der Hand. Dann wirst du von woanders geplant. Dann wirst du von Gott gelebt. Von Gott verwirklicht dann sein Plan. Du hast dein Leben abgegeben. Du hast die Steuer aus der Hand gegeben. Du bist nur nebenbei. Du sitzt nur dabei. Und du finanzierst das Auto und den Wagen und die Sache, den Karren. Aber der Herr fährt jetzt. Jetzt bist du nicht mehr der Steuermann. Du hast es nicht mehr in der Hand. Du hast nichts mehr in der Hand. In dem Moment, wo du ernst mit Jesus machst, hast du nichts mehr in der Hand. Und wenn du glaubst, dass du noch was in der Hand hast, dann hat Gott die Sache nicht in der Hand. Dann kann Gott nichts machen. So, jetzt, sie geht den Weg Gottes, überlässt alles Gott. Er weiß, der Herr wird schon das Richtige machen. Es kommt so, wie Gott es will. Weißt du, manchmal, wenn du mit Gott so richtig gehst und denkst, jetzt Herr, jetzt, und ich kann die Maria verstehen, also ich möchte mit Maria ein bisschen denken, denn Maria hat genauso menschlich gedacht, wie ich auch manchmal menschlich denke. Du wirst manchmal vielleicht irre. Hätte ich mich bloß auf dieses Abenteuer nicht eingelassen. Hätte mir so viel Mühe und so viel Stress und so viel Ärger mir vielleicht ersparen können. Oder sie freut sich dann, Gott hat mich ausersehen und ich diene und ich mache das Beste aus meinem Leben, was ich kann. Und er weiß immer wieder, sie weiß immer wieder von Anfang an, ein Schwert wird durch deine Seele gehen, Maria. Ein Schwert. Und sie ist so Stück für Stück, obwohl sie unfähig war, in die Aufgabe hineingewachsen. Ich bin manchmal erstaunt über junge Mütter, die sind selbst noch Kinder, wenn sie Kinder kriegen. Und wie sie dann so langsam aber sicher hineinwachsen. Maria war ja auch noch eine junge Frau, nicht nur, dass sie Jungfrau war, sie war bestimmt so 12 bis maximal 15 Jahre, denn sie war noch sehr jung für ihr Alter. Sie war noch unschuldig und alles und so weiter. Aber sie ist damit in der Aufgabe hineingewachsen. Wenn du anfängst, mit Jesus zu gehen, wächst du in die Sache Jesu hinein. Wächst du in der Sache rein? Stück für Stück, mit Jesus wächst du. So wie eine Mutter mit der Kindererziehung reinwächst und sich weiterentwickelt und plötzlich lernt sie, wie stillt man ein Kind, wie wickelt man ein Kind und wie macht man das? Dann sind noch ältere Frauen da, die erklären dann die Hebamme womöglich noch da und so weiter. Und sie hat sich für Jesus aufgeopfert. Das ist auch eine Botschaft, was wir von Maria lernen können. Sie hat sich für Jesus aufgeopfert. Für die Sache Jesus. Jesus war plötzlich wichtig für sie. Wegen Jesus wurde sie nicht einmal mehr von ihrem Freund, von ihrem Josef verstanden. Oder da gab es Missverständnisse. Aber sie versucht, den Josef nicht den Kopf zu verdrehen. Josef, glaub doch an den Heiligen Geist. Glaub, dass mit mir ein Wunder passiert ist. Sie hat nicht argumentiert. Sie hat nicht debattiert. Sie hat da gar nichts. Sie ist nicht zum Arzt gerannt und hat Vaterschaftstests gemacht oder sonst noch was. Sie hat nichts von dem Ganzen gemacht. Sie hat Gott überlassen, dass Gott den Josef überzeugt. Du kannst deinen Freund und Partner oder Lebensgefährten oder wen auch immer es ist, nicht überzeugen. Das muss der liebe Gott machen. Das können wir von Maria lernen. Und sie überließ Gott. Sie hat sich hingesetzt und hat gebetet, lieber Herr, überzeug. Rück ihm das zurecht. Ich kann mit ihm nicht reden. Der hört auf mich gar nicht. Der will untertauchen. Und der wäre vielleicht ausgewandert. Vielleicht wäre er abgehauen irgendwo. Dann wäre die Sache am besten so geklärt gewesen, einfach untertauchen, verschwinden, weg von der Bildfläche, ins Ausland. Damals gab es noch nicht Datenschutz und dass man nach so Netzfahndung machen konnte, wie heute. Heute wäre es ein bisschen schwieriger zu unterzutauchen, da wird man per Interpol gesucht. Aber Josef dachte das so in seinem Kopf, jetzt ich tauche unter. Und Gott hat den Josef gestoppt. Weißt du, Gott benutzt sogar Menschen und lenkt die Menschen wie Wasserbäche. Die Menschenherzen. Gott ist, was die Herzen dann steuert und sagt, Josef, was du davor hast, mein lieber Freund, das ist vom Fleisch. Das ist aus deinem Ego. Das, was von ihr geboren ist, ist vom Heiligen Geist. Oder was Gott gereinigt hat, das nennst du nicht gemein, wie beim Petrus und die Geschichte da ist. Und wegen Josef muss sie das einfach jetzt mal ertragen. Sie muss lernen, Gott wird für mich streiten. Gott wird für mich arbeiten. Und dann kommt die Stunde ihrer Niederkunft und ihrer Geburt. Das ist kein Raum in der Herberge. Wieder so ein Theater. Wieder so ein Fiasko. Weißt du, jetzt soll der Sohn Gottes zur Welt kommen. Kein Platz. Kein Krankenhaus. Nicht einmal. Alles voll. Und dann, weißt du, der Teufel versucht mit allen Mitteln, wenn Jesus kommen soll, versucht er mit allen Mitteln, Jesus kommen zu verhindern. Das ist alles belegt. Alle Hotels belegt. Alle Gastzimmer, Fremdenzimmer, alles belegt, da ist kein Platz, die Leute sind so beschäftigt. Und wenn wir auf Weihnachten gehen, weißt du, eigentlich sollte Weihnachten eine stille Zeit sein. Ganz still, kalt, schneit draußen, alle ziehen sich zurück, schnipseln zu Hause da ihre Nussknacker und so weiter, still. Und da wird aus der Bibel vorgelesen, Geschichten erzählt. Aber weißt du, was Weihnachten ist? Die schlimmste Zeit des Jahres. Da wird gekauft, da wird gearbeitet, da wird gebrutzelt, da wird gemacht. Da hast du gar nicht mehr Zeit, da wird geputzt, da wird geschmückt. Ist alles gut und recht. Aber der Teufel versucht uns so einzuspannen, dass wir für gar nichts Zeit mehr haben, und zwar für den Wichtigsten. Da wird Jesus ganz vergessen, unser Herrgott ist auch noch da. Verstehst du? Und am Schluss erinnert man sich, und wo ist Jesus? Da ist gar kein Platz für Jesus. Wir haben ja auch jetzt in der Weihnachtsfeier dann diese Geschichte gehört, fürs Christkind kein Platz. Kein Platz in der Herberge, kein Raum. Weißt du, wir haben für alles und plötzlich in Weihnachten, für alles haben wir Platz, bloß nicht für Jesus. Lass uns ganz ehrlich sein. Brauchen wir uns gar nichts vormachen. Es kriselt ja. Und wir wundern uns, warum kriselt es bei uns? Wir haben so viel zu tun wegen Weihnachten. Und es geht nicht ums Fest, es geht nicht um Materialismus, es geht um Menschen. Es geht um die Sache Gottes, es geht um das Reich Gottes zu Weihnachten. Maria, sie hat mitgenommen, sie hat gesagt, gut, es wird irgendwie schon gehen, Gott wird schon recht machen und der Herr wird schon fügen und dergleichen. Und Maria hat einfach Gott vertraut, es wird einen Platz finden, selbst wenn ich unter einem Baum ihn zur Welt bringen muss. Aber nach der Legende war es nicht einmal ein Schafstall, sondern die alten Überlieferungen erzählen, dass es eine Grotte war und dass sie in eine Grotte, eine Höhle, einen Schafstall, wo die Tiere sich aufgehalten haben, dass sie da Platz gefunden haben, da war ein Trogloch oder Krippe dazu und hat das Kind in der Krippe gelegt. Also der Engel weiß ganz genau, wo das Kind liegt und ihr werdet ihn finden, in einer Krippe liegen. Also bei den Hirten, irgendwo draußen auf der Weide, da kommt Jesus zur Welt. Und in Bethlehem und um Bethlehem herum gab es genug Grotten, also solche Nischen, wo sich die Hirten sich versteckten, wenn Unwetter kam oder ihre Herden zusammengetrieben hat. Und so in so einer Herberge. Eigentlich heißt es, in einer Herberge hat der Sohn Gottes hier die Erde erblickt. In einer Herberge. Weißt du, das würde vielleicht heute auf Deutsch heißen, an einer Autobahngaststätte, Raststätte. Dort kommt Jesus zur Welt, weil sonst kein Platz nirgendwo ist. Irgendeine Raststätte, dort in einer Herberge. Und von wegen Himmelskönigin, das war Maria alles gar nicht. Da wäre Jesus ganz anders zur Welt gekommen. Da wäre er in einem Palast zur Welt gekommen, aber nicht so minderwertig. Weißt du, Maria blieb ganz normal auf dem Teppich. Sie hat den Sohn Gottes geboren. Sie lebte jeden Tag neu bei den armen Leuten und so weiter. Und da tut sie ihre Arbeit, was sie kann, kann sie, was sie nicht kann, überlässt sie Gott und dafür sorgt dann der Herr. Die biblische Maria ist die von Gott begnadigte, aber auch die von Gott angefochtete Maria. Maria hat sehr viel Anfechtung gehabt. Die wünsche ich dir nicht, diese Anfechtung, die sie hatte, als kleines Mädchen schon. Dann, sie zeigt, was als Familienmutter, sie muss früh ihren Mann verloren haben, denn sie hat bestimmt noch 6 Kinder und da sind 2 Töchter, auch 2 Mädchen, 2 Schwestern von Jesus, werden da aufgezählt. Natürlich, die Katholiken sind da schlau, das war ein Vetterles oder Vetter, also Josef war Witwer und das hat er mit in der Ehe gebracht, aber seine Brüder, heißt es, waren draußen. Vielleicht waren es auch seine Stiefbrüder, aber ist egal. Aber für mich, nach meiner Erkenntnis von der Bibel und so weiter, sind die Kinder Maria. Denn das war ihr erstgeborener Sohn. Jesus war ihr erstgeborener Sohn und sie hat noch ein paar andere Buben und Mädels gehabt. Und wir wissen, Jakobus war sogar der Vorsteher der Gemeinde in Jerusalem, der Bruder Jesu. Judas, den wir jetzt kürzlich als seinen Brief durchgenommen haben, war ein Bruder Jesu. Das waren alles, später waren sie alles Evangelisten. Sie glaubten am Anfang nicht an Jesus. Das, so steht es ja in der Bibel. Sie glaubt auch nicht. Und Maria sogar kommt zu Jesus und versucht, Jesus zurückzuholen, von wegen begnadigte Frau. Jesus, du bist wahnsinnig. Denn sie hat wahrscheinlich geahnt, ein Schwert wird durch meine Seele gehen. Sie hat geahnt, was jetzt kommt. Sie wollte Jesus vielleicht verschonen vor dem Kreuzestod. Aber nein, Jesus sagt, ich muss den Weg gehen und so weiter und ich muss den Willen Gottes tun. Und dann sehen wir Maria, wie sie als Lernende in der Erziehungsschule Gottes ist. Sie musste auch reifen, sie musste auch wachsen und dann in der betenden Gemeinde, da treffen wir die Maria wieder. Natürlich, sie kommt aus Nazareth. Und ich weiß, Nazareth hat keinen guten Ruf gehabt. Nathanael in Johannes 3 sagt, ja, was soll Gutes aus Nazareth kommen? Johannes 1,49, was soll Gutes aus Nazareth kommen? Also, Maria lebt in einer verrufenen Stadt, also für die frommen Juden war es gar nicht so fromm. Was soll Gutes aus Nazareth kommen? Aber da kommt Jesus. Und Maria hat sich nicht geschämt, mit Jesus in Nazareth zu leben. Das würde heute heißen, in Wedding, in Kreuzberg, Prenzlauer Berg oder Moabit oder irgendwo, für Jesus zu leben. Wir können überall für Jesus und mit Jesus leben. Und Jesus auch so ruhig mitnehmen nach Nazareth. Und Nazareth war eine ungläubige Stadt. Sie wollten Jesus sogar, als er sagte, ich bin der von Herrn Gesalbte, als er das in der Synagoge vorliest, wollten sie in den Abhang hinunterstürzen. Also, Nazareth, bitte. Wir haben Nazareth-Kirchstraße. Nazareth-Apotheke. Freie Nazareth-Gemeinde. Und trotzdem, die längste Zeit seines Lebens war Jesus in Nazareth. Gott sei Dank, Halleluja. Die ganze Zeit. Wir haben die alte Nazareth-Kirche, wir haben die neue Nazareth-Kirche. Jesus war die ganze Zeit in Nazareth. Und da hat er fleißig gearbeitet, hat er Gott ausgelebt. Jesus musste auch seinen Vater ausleben. Und Jesus hat sich untergeordnet, Mutter und Vater, und er war gehorsam. Und von Jesus heißt es, und er fand Gnade bei Gott und Menschen. Und er nahm zu an Weisheit und Gnade natürlich. Du siehst also, und das alles in Nazareth, nicht in Jerusalem und nicht in Bethlehem. Eigentlich müsste man Jesus den Nazarener nennen. Er ist auch Nazarener. Er ist nicht in Bethlehem da groß gewesen. Da war er nur zur Geburt, damit man sagen kann, aus der Stadt Davids kommt er. Aber sonst, sein Aufenthaltsort, sein richtiger Aufenthaltsort war Nazareth. Auch später, als dann Josef von Ägypten wieder zurückkam. Sie lebte in Nazareth. Maria ist begnadigt, den Messias zur Welt zu bringen. Maria ist begnadigt worden. Und eigentlich, wir haben die gleiche Gnade, das gleiche Erbarmen Gottes, das gleiche Vorrecht. In Philipper 2, Vers 9 heißt es, dass Jesus sich erniedrigte. Und gerade durch diese erniedrigte Frau kommt er zur Welt. Hat sich erniedrigt. Und Gott hat gerade dieser Frau seinen Sohn anvertraut. Und obwohl sie nicht wusste, wie es gehen soll, hat Gott seinen Sohn ihr anvertraut. Und bei Gott ist alles möglich. Sogar das Unmögliche. Wenn Gott dir etwas anvertraut, wird alles möglich sein. Du brauchst deshalb dieses Vertrauen Gottes, dass er dir etwas zumutet. Wenn er dir etwas sagt, dann kannst du. Auch wenn du sagst, das habe ich noch nie gemacht, das habe ich nicht gelernt. Du musst nicht das lernen und du musst es nicht können. Wenn der Herr dir sagt, kannst du. So wie Maria, die konnte Jesus zur Welt bringen, auch wenn sie keine Ahnung von irgendeinem Mann hatte. Sie ist einfach die Magd des Herrn, sie tut, was der Herr sagt, sie glaubt, was der Herr sagt. Stell mal vor, sie hat nicht geglaubt. Ich habe euch erzählt, gut, der liebe Gott hätte eine andere Frau genommen, ein anderes Mädchen. Aber jetzt möchte ich noch eine andere Geschichte nehmen, den Zacharias. Der Zacharias hat nicht geglaubt, als Gott sagte, der Junge, der von deiner Frau Elisabeth geboren wird, weißt du, und das ist so paradox, wie Gott manchmal wirkt. Die alte Frau Elisabeth und die junge Jungfrau Maria. Die ganze, das junge Mädel, verstehst du? Zwei Personen, die nimmt Gott, das gehört zu Weihnachten dazu, Johannes der Täufer. Die alte Frau, der danach schon erstorben ist, sie fast genauso alt wie die Sarah ist, und so weiter. Und dann das junge Mädel Maria. Und da passiert das Wunder. Gott kann also diese alte Frau nehmen und diese super junge Frau, die noch so knackig ist und so frisch und so weiter, und die andere, die schon verrunzelt ist und nichts mehr dran ist oder nichts mehr dabei ist. Und die nimmt Gott. Weißt du, aber der Zacharias glaubt nicht. Ja, ich glaube nicht, sowas kann nicht passieren, das ist nicht mehr natürlich, das ist nicht mehr... Weißt du, Gott arbeitet nicht natürlich, Geschwister und Freunde. Er arbeitet übernatürlich. Und Zacharias glaubt nicht. Und dann sagt Gott, wenn der Junge geboren wird, du sollst ihn Johannes nennen. Ja, bei mir heißt niemand Johannes. Gut, aber ich sag dir, du sollst Johannes nennen, und dann nennst du Johannes ihn. Aber was macht Zacharias? Nein. Und dann, wie soll er heißen? Von dem Moment, wo er Nein sagte, wird er stumm. Und Geschwister, wenn wir, und das ist jetzt die andere Seite von Maria, was sie beleuchten möchte, stellt sie mal vor, sie hätte Nein gesagt. Sie wäre vielleicht auch stumm geworden. So wie Zacharias. Oder irgendein anderer. Vielleicht hätte sie Aussatz gekriegt. Also es hätte viel Schlimmes passieren. Und sie wusste, ich darf und kann Gott nicht Nein sagen. Wenn Gott mich aussieht, wenn Gott mich erwählt, muss ich gehen. Muss ich gehen, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich will. Ich will Gott dienen, ich liebe Gott und für meinen Gott ist alles wert genug. Aber der Zacharias wurde stumm. Bis dann nachher der Junge da war, ja, wie soll man nennen? Vater, entscheide du jetzt. Und dann hat er aufgeschrieben auf einer Tafel Zacharias. Und dann kam seine Sprache wieder. Wenn wir Gottes Willen tun, kommt unsere Sprache wieder. Ja, Johannes. Und so weiter. Und dann kommt unsere Sprache wieder, dann kommt unsere Salbung wieder, dann kommt unsere Gnade wieder, wenn wir das tun, was der Herr gesagt hat. Aber solange wir das unterdrücken, solange wir Gott verweigern, und solange wir nicht tun, was Maria sagt, was er euch sagt, was Jesus euch sagt, der Heilige Geist euch sagt, dann das Schmerzliche, das muss ich auch noch hier beleuchten, Lukas 2,35, auch durch deine Seele wird ein Schwert durchdringen. Du, da ist der Leidensweg schon vorgezeichnet. Ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Maria muss immer lernen, ihren Sohn abzugeben, loszulassen. Und das ist auch, was Maria uns lehrt. Alles loslassen. Bist du bereit, auch Jesus loszulassen? Puh, was sagst du jetzt, Pastor? Jesus loszulassen. Maria muss lernen, Jesus loszulassen. Genauso wie Abraham den Isaak loslassen musste, mit Messer. Gott dienen und anbieten. Bist du bereit, deinen Jesus loszulassen? Nicht nur so nebenbei mal vergessen in Jerusalem, nein, loszulassen. Das ist dein Sohn. Oder das ist dein Mann jetzt, dein Fürsorger, dieser Johannes, loszulassen. Jesus ist nicht mehr mein Jesus, das ist jetzt der Sohn Gottes, der Allmächtige. Und wir müssen auch, und das ist, was viele Mütter nicht gelernt haben, ihre Kinder loszulassen. Es ist so wichtig, dass die Mütter lernen, ihre Kinder loszulassen, abnabeln. Und das ist so wichtig, denn sonst können sie Gott gar nicht finden, wenn sie festhalten und sorgen und bemuttern und betätscheln und so weiter. Wir müssen loslassen. Und Maria ließ Jesus los. Als dann Jesus hat sie so schroff abgewiesen, wer ist meine Mutter, wer ist mein Vater, wer sind meine Brüder, die den Willen Gottes tun? Sie war bereit, Jesus loszulassen. Oder Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Nicht irgendwie nur Mutter, nein, Frau, Mutter. Was ist ja liebevoller gewesen, wenn Jesus gesagt hätte, Mutter, aber Weib. Du hast nicht über mich zu bestimmen. Und das ist auch genauso, wir müssen loslassen. Weißt du, wir bringen unsere Söhne und Töchter zur Welt oder unsere Enkelkinder. Ich kann nicht über meine Enkelkinder bestimmen oder meine Kinder. Ich kann nicht einmal über meine Frau oder die Frau kann ich über meinen Mann bestimmen. Wir haben kein Bestimmungsrecht. Wir sind Kinder Gottes. So und die Übersetzung eigentlich heißt nicht, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen, sondern du hast nichts über mich zu bestimmen. Das ist eine ganz knallharte Botschaft. Weißt du, wir haben nichts über andere Leute zu bestimmen. Wir haben auch nicht über Gott zu bestimmen. Mach das, mach das, mach das. Wir können uns wünschen. Aber bestimmen kann ich das nicht. Und es ist ein Lernprozess, was hier Maria lernt. Ich kann nicht bestimmen. Jesus macht das, Jesus macht das, Jesus macht das. Jesus vermehrt jetzt die Brot. Jesus lasst Steine zu Brot werden. Weißt du, das ist bestimmen wollen. Jesus bestimmen wollen. Aber hier lernt Maria ganz klar, knallhart, ich kann Jesus nicht bestimmen. Ich kann ihn nicht vom Kreuz runterholen. Was hätte die Mutter getan? Sie wäre lieber selbst ans Kreuz gegangen. Aber sie kann nicht über ihn bestimmen. Sie kann ihn nicht abhalten, nach Jerusalem zu gehen. Sie kann ihn nicht abhalten, auf die Bibelschule zu gehen. Sie kann ihn nicht abhalten, Rabbi zu werden. Und kann auch nicht abhalten, da so radikaler Prediger zu werden, wie Jesus wurde. Gegen die Pharisäer sich aufzulehnen. Sie kann nicht abhalten. Sie kann nicht über ihn bestimmen. Lass uns über nachdenken. Es war nicht leicht für Maria. Denn den sie jetzt geboren hat mit Schmerzen, 9 Monate und am Bauch getragen und am Herzen getragen hat, und jetzt den loszulassen, sterben zu sehen. Und von der Stunde an, heißt es, Johannes nahm sie in ihr Haus und sein Haus. So von Stund an. Also du siehst also eigentlich nicht nur, dass Maria gehorchen lernen muss, sondern auch andere müssen wegen der Maria gehorsam lernen. Der Johannes hier. Und guck mal, vielleicht hatte Johannes eine andere Frau schon gehabt, war verheiratet, oder seine Oma, oder seine Mutter, denn wir wissen, damals gab es die Großfamilie, und er muss seine Mutter gehabt haben. Und dann, das war eine reiche Frau auch, teilweise. Und er nimmt jetzt ins Haus, jetzt sind schon 2 Frauen da, Maria und seine Mutter. Das ist kein Spaß und kein Vergnügen. Und so weiter. Aber weißt du, auf Befehl Gottes zu handeln, ist nicht nur Jesus auszutragen, sondern auch Jesus auszuleben. Die Anweisung, die er dann gibt, das ist jetzt deine Mutter, nimm sie nach Hause. Und von der Stund nahm Johannes die Maria überall mit. Hat auf sie aufgepasst, denn er hat einen Gottesauftrag gehabt. Ich muss es vorstellen, der Apostel, der Missionar, muss Altenpfleger machen. Oder Witwenpfleger. Muss sich um diese Witwe kümmern. Sich diese Witwe annehmen, für diese Witwe sorgen. Und vielleicht selbst schon drehte der die Denar um und die Münze um und wie teuer das alles ist. Jetzt muss er auch für sie noch Essen kaufen. Und für sie bezahlen. Und mit ihr dies und jenes erledigen, was alles so ein Mensch braucht. Kleider kaufen und so weiter. Und von da an, auch Johannes lernt etwas durch die Maria. Sie anzunehmen, zu akzeptieren. Ihr Haus oder sein Haus frei zu machen, da ein Bett irgendwo hinzustellen. Wer Gott dient, für Gott lebt und so weiter, der muss mit Tabus brechen unter Umständen. Diese alte Frau, bin ich für die zuständig? Dinge zu tun, die man gewöhnlich nicht tun würde. Und Johannes nimmt diese Witwe in sein Haus auf, geht mit Maria freundlich nett um, weil der Herr es gesagt hat. Und ich kann mir vorstellen, Maria heißt die Bittere. Gut, es war Kind Gottes, aber Kinder Gottes sind auch nicht immer Heilige. In aller Liebe, Gott möge mir verzeihen, dass ich so denke. Aber ich weiß, wie Gottes Kinder sind. Die können manchmal ganz gehässig sein. Und so weiter. Und Maria die Bittere, verstehst du? Ja, das hätte Jesus nie gemacht. Mein Sohn, hast du jetzt Jesus. Und so weiter. Ich kann mir vorstellen, wie Maria womöglich in aller Liebe, aber ich lasse meine Fantasie laufen, und in aller Liebe, wie sie dann vielleicht den Johannes kritisiert hat. Aber Johannes musste schlucken lernen. Johannes musste das hinnehmen und sagen, Maria, beruhige dich, komm auf den Teppich runter. Nimm nicht so dramatisch. Jetzt bin ich das, ich bin nicht Jesus. Jesus auszuleben, den Sohn Gottes auszuleben, die Mutter anzunehmen, weißt du, sie zu versorgen und letztlich sogar sie beerdigen. Weißt du, das ist eine Kostenfrage. Diese Kostenfrage. Als ich mal in Indien vorbeikam, da sehe ich Leuteansammlung, will dort predigen in der aussätzigen Kolonie. Und dann ist eine Witwe, die weint, und da sind ein paar Leute versammelt und fragt, was ist da los? Er sagt, da ist der Mann gestorben, das ist ein Hindu und so weiter, aber die Frau hat kein Geld, den Mann zu beerdigen und so weiter. Und die sieht mal die Not. Dann habe ich einen $50 gegeben und da konnte sie wenigstens die Beerdigung bezahlen. Aber du siehst, wie eigentlich so Buddha oder so Hinduisten oder so ein Priester nie kein Geld gegeben, verstehst du? Aber weißt du, plötzlich, wenn Gott sagt, du musst, verstehst du, lass doch nicht nur einfach da die alte Witwe weinen und betteln und Angst haben. Du kannst bezahlen, gib, bevor du irgendwo da in einem Missionswerk das Geld spendest, soll es lieber diese Witwe geben. Und das hat Gott zu mir gesprochen. Also es war so eine Überwindung, etwas zu tun, einem Buddhisten oder ja, Geld zu geben, bitte beerdigen Sie Ihren Mann. Und sogar das noch buddhistisch. Aber ich habe gespürt, Witwen und Waisen, plötzlich kam mir das Bibelwort Witwen und Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen, das ist der vernünftige Gottesdienst, nicht nur Halleluja zu rufen und nicht nur da irgendwie fromme Sprüche zu klopfen. Also du lernst, wenn du anfängst Gott zu dienen, du lernst unverständliche Wege zu gehen. Und dann habe ich einen ganzen Gürtel voll Geld, so Scheine, Dollarscheine gehabt. Es hieß, wenn du irgendwo bist, dass du was Trinkgeld den Leuten geben kannst und so weiter. Und dann bin ich bei diesen Aussätzigen und dann hat der Herr zu mir gesagt, reinigt die Aussätzige. Und wie reinigt man die Aussätzige? Nicht, dass ich Wasser nehme und die abdusche oder dir einen Eiter rauskratze. Reinigt die Aussätzige. Und dann lang ich so, spiele irgendwann meinen Gürtel. Und dann sagt der Herr, und was hast du im Gürtel? Habe ich gesagt, Dollarscheine. Und dann hat Gott mir gesagt, ich soll all den Leprakranken, die dort sitzen, jedem einen Dollarschein geben. Statt irgendwo den Trinkgeld im Aufzug, dem Paketenboy oder sonst was und so weiter, oder Kofferboy, ich sollte den Aussätzigen. Du glaubst gar nicht, wie die Aussätzigen geweint haben vor Freude. Die wussten gar nicht, was sie im Busch dort mit dem einen Dollar anfangen können. Aber die haben sich gefreut, die wussten, was ein Dollar ist und so weiter. Und die haben geweint vor Freude. Und dann konnten wir erst richtig predigen, reinigte Aussätzige. Dann haben die Leute erst zugehört. Dann haben sie gemerkt, die reden nicht nur von lieben Gott, die tun auch was für lieben Gott. Und die tun zwar das, was andere nicht tun. Die begutachten sie nicht, die bewundern sie nicht und die trösten sie nicht irgendwie, sondern die machen ihren Gürtel auf. Und Geschwister, das ist Glaube. Johannes macht sein Haus für die Maria auf. Stell dir mal vor, der liebe Gott kommt zu dir und sagt, nimm mal Schwester sowieso zu dir nach Hause. Du wirst sagen, bist du verrückt? Und du musst vorstellen, was für Gedanken der Johannes gehabt hat. Ja, wir haben sowieso keinen Platz, aber nimm sie mit nach Hause. Und wenn der Herr bestimmt und du hast den Eindruck, schwierig. Maria lehrt uns, alles aus der Hand Gottes zu nehmen, auch das Schwierige, nicht nur das Schöne und Leichte und Bequeme, nicht nur ja zu Gottes Wegen zu sagen, Herr, ich bin einverstanden, theoretisch ja, oder dann praktisch rebellieren wir gegen diese Wege Gottes. Nein, also das soll der Pastor machen, das sollen die und die machen, die haben dazu mehr das Geld, die Reichen sollen machen. Aber Gott zeigt, der Johannes war wahrscheinlich auch nicht reich. Und gerade der, der nichts hat, der soll nochmal was teilen. Auch wenn er nicht alles versteht und so weiter, aber er lernt hier Gottes Wege zu gehen. Gottes Wege lernt man praktisch zu gehen und nicht nur theoretisch. Man lernt mit dem Körper, mit Händen und Füßen Gottes Taten zu tun. Maria ist bei Jesus und der Gemeinde geblieben, auch wenn es die Schwierigkeiten kamen. Weißt du, es ist leicht, jetzt vom Kreuz wegzulaufen. Aber nein, sie blieb am Kreuz stehen. Das ist mein Sohn. Den habe ich empfangen. Und muss vorstellen, den Jungen, den du zur Welt gebracht hast, den Jungen siehst du auch jetzt, wie der stirbt. Wie ein Verbrecher. Dein Sohn als ein Verbrecher. Jesus starb nicht als ein Heiliger. Er starb wie ein Verbrecher. Und stell mal vor, dein Sohn oder deine Tochter wird so behandelt. Mir tun manchmal Leute leid und immer wieder setze ich mich mal für die und jene ein, die vor allem die Angehörige von Verurteilten, zu Tode Verurteilten sogar. Wie schwer das ist, mein Sohn, den ich, oder meine Tochter, die ich geboren habe, oder die, für die ich ja alles investiert habe, alles gegeben habe, der wird jetzt als Verbrecher verurteilt, zu Tode, lebenslänglich oder was weiß ich, wie auch immer. Wie sie hat das mitgefühlt hat. Sie hat mitgetragen und sie blieb bei Jesus. Trotz diesem Verruf, trotz all diesen ganzen Handicaps, trotz allem, was da negativ war. Das wir so in Apostelgeschichte 1, Vers 13 und 14 lesen. Mit einigen Frauen und der Maria, Mutter Jesu und seinen Brüdern waren sie alle versammelt. Und du siehst also nicht nur, dass der Johannes sie genommen hat, auch die Gemeinde hat was gelernt. Sie waren alle versammelt. Die Gemeinde muss auch lernen, Maria aufzunehmen. Nicht nur, dass der Johannes es lernt, sondern auch die Gemeinde. Sie waren, und die Brüder sogar, angenommen zu werden und versammelt. Sie waren alle miteinander versammelt. Das will gelernt sein. Hier finden wir Maria inmitten der glaubenden Gemeinde. Auch wenn Jesus nicht mehr da ist. Und deshalb an Jesus glauben, auch wenn Jesus nicht mehr da ist. Nicht nur jetzt, dass wir sagen, ja, im Geist ist er da, in seiner Gegenwart durch den Heiligen Geist. Nein, Maria folgt Jesus, auch wenn sie gar nichts mehr fühlt von Jesus. Und wenn sie auch Jesus nicht mehr hört. Sie ist im Glauben geblieben, trotzdem. Ihre Standfestigkeit, das zeichnet sie aus. Obwohl sie die Bittere heißt, sie ist nicht verbittert. Weißt du, über solche Schicksalsschläge, was Maria so ertragen hat, weil durch ihren Sohn so zurückgewiesen werden. Viele fühlen sich auch, wenn man nur ein bisschen sich schief anguckt, gleich verletzt und beleidigt. Aber hier vor der ganzen Mannschaft, vor den ganzen Jüngern sagt, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Die hat so ganz leise nur gesagt, Meister, ihnen geht der Wein aus. Aber dann sagt der Weib, was habe ich mit dir? Vor alle, oder dann als sie dann reinkommt und auch wieder alle da sind, draußen sind deine Brüder und so weiter, so vor den Kopf gestoßen zu werden. Und das vom Heiland selber, das ist Gnade bei Gott. Gott segne euch, wenn ihr das versteht. Das ist schwer zu verstehen. Sehr schwer. Unmöglich fast. Und hier, und Maria ist nicht verbittert. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ja, Herr, du hast recht. Weißt du, und das will gelernt sein, Gott Recht zu geben. Das können wir von Maria ganz perfekt lernen, Gott Recht zu geben. Sie lässt sich nicht verbittern. Sie bleibt nicht im Mittelpunkt stehen und sagt, Leute, also den habe ich zur Welt gebracht und so weiter und hört auf ihn. Nein, was er euch sagt, das tut. Da sagt sie so unter Flüstern, auch wenn sie nichts mehr zu sagen hat, sie bleibt dabei. Auch wenn sie keinen Profit hat, sie bleibt dabei. Auch wenn sie nicht mehr beachtet wird, sie bleibt dabei. Das ist Maria, von ihr können wir lernen. Auch wenn man sie nicht mehr erwähnt, ganz ruhig. Weißt du, der Petrus sagt kein einziges Wort mehr. Paulus überhaupt nicht, schreibt nicht und denkt an Maria, die Mutter Jesu. Nichts. Weißt du, aber sie bleibt dabei, bei dieser betenden, glaubenden Gemeinde. Sie ist keine Wichtigtuerin. Sie ist nur eine Magd. Eine Magd. Mir geschehe. Deiner Magd geschehe, wie du gesagt hast. Sie hat Jesus weitergedient. Auch wenn er nicht mehr da ist. Weißt du, es ist schön, Gott zu dienen, wenn der Pastor zuguckt, wenn die Gemeinde zuguckt, wenn das Fernsehen da ist, da Gott zu dienen, wenn alle zugucken, aber Gott zu dienen, wenn der Herrgott nicht zusieht. Das ist Gottesdienst. Wenn der Herr gar nicht da ist, du siehst nichts, niemand lobt dich, niemand dankt dir, niemand hebt dich in den Himmel, niemand betet zu dir und du dienst Gott. Maria diente trotzdem weiter. Sie war trotzdem in der Gemeinde. Sie ist weiter zu Jesus gehalten. Durch sie ist das Wort Fleisch geworden. Das kann man wirklich buchstäblich sagen. Durch sie ist Jesus Wirklichkeit geworden. Durch sie hat Jesus Gestalt gewonnen. Durch sie. Sie hat Jesus ausgelebt. Und das ist, was Gott will. Dass wir Jesus ausleben. Jesus verwirklichen. dass wir Jesus umsetzen. Paulus schreibt dann nachher nur noch so nebenbei ein Wort über die Frauen und vielleicht hat er an Maria gedacht, was weiß ich. Dann schreibt, die Frau wird selig durch Kinder gebären. Und vielleicht hat sie auch gedacht, so wie Maria, durch Kinder gebären, das Kind Gott, den Sohn des, Gott, des lebendigen Gottes zur Welt zu bringen, ihn zu begleiten, mit ihm durch dick und dünn zu gehen, bei ihm zu sein in guten und schlechten Tagen. Da wird man selig, wenn man das durchhält. Man wird selig gepriesen von Gott, wenn man Jesus verwirklicht. Und durch Kinder gebären, durch geistliche Kinder gebären, das ist jetzt für uns, also wo wir gerufen und gefragt sind, indem wir Menschen zur Wiedergeburt bringen. Das ist nichts anderes. Das kann Mann und Frau, andere Menschen zur Wiedergeburt zu führen. Einfach Jesus groß machen, Jesus erzählen, von Jesus begeistert sein, Jesus vorleben. Eigentlich werden die Menschen erstgläubig durchs Vorleben. Durchs Vorleben. Und dann wird Jesus verleiblicht. Unser Leib wird ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir verkörpern den Herrn Jesus dann und den Menschen sehen und dann kommen sie und sagen, kommt, lass uns zur Krippe gehen und sehen, was dort passiert ist. Und so bescheiden, da nicht geht in den Tempel, nein, geht zur Krippe. Und dort werdet ihr finden, die Mutter und das Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe liegen. Es ist erstaunlich, so klein und doch so groß die ganze Geschichte. Und so werden wir dann zu Menschen, die Jesus zur Welt bringen. Maria wollte nirgendwo das, was die katholische Kirche gemacht hat, dass sie immer die erste Geige spielt. Immer Ton angibt. Das wollte Maria gar nicht. Auch nicht in der Christengemeinde am Pfingsten. Voll Heiligen Geistes. Sie wollte nicht voll Heiligen Geistes. Sie hätte die erste Geige spielen können. Denn der Heilige Geist hat sie überschattet. Müsst ihr es vorstellen. Sie hat was erlebt mit dem Heiligen Geist noch 35 Jahre vor Pfingsten. Sie hat was erlebt, aber sie hat nicht die erste Geige gespielt und wollte auch gar nicht die erste Geige spielen. Sie war nur dabei. Sie hat sich gefreut mit anderen, wenn die sich an ihrem Jesus freuen, an ihrem Sohn. Maria, durch deine Seele wird ein Schwert gehen, sogar ein zweischneidiges Schwert, ein sehr scharfes Schwert, und es wird trennen Mark und Bein. Das ist das Wort Gottes, das ist die Trennung, die Maria erlebte. Das ist nicht einfach. Das Messer, Anbetung durch das Messer. Das war Mittwoch meine Botschaft, die ganze Woche schon. Anbetung durch das Messer. Weißt du, da wird deine Persönlichkeit so geläutert und so raffiniert, verstehst du, und so zentrifugisiert und so geschleudert, da kommt nur noch Magermilch nachher raus. Wenn du durch das Rad Gottes gegangen bist, dein Temperament wird beschnitten. Weißt du, und die Frage ist, sind wir beschnitten? Wir möchten andere beschneiden. Wir möchten anderen sagen, wie sie laufen und was sie machen sollen, aber wie ist es bei uns? Weißt du, bei der nächsten einfachen Krise, wenn da irgendwas passiert oder irgendwo ein bisschen Disharmonie gibt, dann ist man weg vom Fenster. Aber Maria ist nicht. Sie blieb dabei. Sie blieb dabei. Auch wenn es alles Unheilige ringsherum geschah und sogar am Kreuz, wo so viele Spötter da waren, ja, anderen hat er geholfen. Warum macht der jetzt nicht? Weißt du, das Schlimme ist dabei, der Heiland steigt nicht vom Kreuz runter. Der hätte es können. Der hätte es können, aber es macht nichts. Gott will unseren Willen beschneiden, damit das Wesen Gottes so aus uns rauskommt, so richtig Gott sich outen kann in uns. Gott will, dass wir Jesus in diese Welt bringen. Das war auch der Sinn, dass gerade die Maria, diese Unwürdige, diese Jungfrau, dieses unbescheidene oder uns kaum groß auffälliges Wesen, dass sie Jesus sichtbar macht dieser Welt. Von Jesus heißt, und das Kindlein wuchs, nahm zu an Alter. Und jetzt guck mal, Maria muss miterleben, wie Jesus wächst. Der Sohn Gottes wächst. Der Sohn Gottes war zwar vollkommen, aber noch nicht vollendet. Der wächst. Und sehen wir, wie Jesus in uns wächst, schon im Bauch bei der Maria. Sie spürte jeden Tag mehr, ab bestimmten Monat und bestimmter Woche. Jesus wächst in mir. Spürst du das auch in deinem Leben, dass Jesus in dir wächst und irgendwo mal raus muss und ich muss raus? Und das ist auch die Sache. Dann müssen wir plötzlich der Welt zeigen und darstellen. Und der wird angefeindet. Und das, was aus dir dann nachher geboren wird, die Welt wird dich nicht verstehen. Die Geister werden sich an diesen Jesus scheiden, den du dann zur Welt bringst. Was nützt ein Leben, das keine Menschen nützt? Was nützt ein Leben? Also, der nahm zu an Alter, Weisheit und Gnade und Gottes Güte, der nahm zu. Jesus musste zunehmen, bis er dann eines Tages, ja, wo endet er? Am Kreuz. Ist das der Sinn des Lebens, am Kreuz zu enden? Manchmal denke ich, ist das alles, am Kreuz zu enden? Die ganzen Wunder, die ganzen Zeichen, die ganzen Heilungen, die ganzen Befreiungen, die ganzen Segensworte und letztendlich am Kreuz und ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Ist das wirklich alles? Es muss wahrscheinlich alles sein auf dieser Welt, weil wir für was ganz anderes vorgesehen sind von Gott aus. Und zwar bewähren. Können wir uns bewähren, im Willen Gottes zu sein, zu tun, was er uns gesagt hat? Weißt du, was er euch sagt, das tut. Aber das kann nur ein Mensch sagen, der selbst das getan hat, was Gott gesagt hat. Das können nicht Schwätzer. Weißt du, es gibt so viele Schwätzer, die erzählen, was die anderen tun sollen. Und selbst tun es nicht. Maria weiß, wovon sie redet, weil sie selbst eine Täterin war. Sie hat selbst ausgelebt, konsequent, bis zu dem Augenblick, da wo Jesus seinen Auftritt in Kana hat. Bis zu diesem, sie hat ausgelebt, 30 Jahre. Sie hat Jesus 30 Jahre ausgelebt. Und dann sagt er, was er euch sagt, ich weiß, ihr werdet nicht in Verlegenheit kommen. Hört auf ihn. Ich hab's getan. Ich hab auf Gott gehört. Und deshalb ist das alles passiert. Was er euch sagt, ich würde von niemand was annehmen und nehme auch von niemand was an, der selbst nicht tut, was er sagt. Der selbst nicht auslebt, was er sagt. Der selbst nicht durchmacht, was er sagt. Wir müssen, eigentlich als Prediger haben wir einen ganz komischen Beruf. Ich muss eigentlich, wenn ich predige, erlebt haben, was ich sage, oder ich werde noch erleben, was ich sage. Also, da komme ich nicht vorbei. An dieser Sache komme ich nicht vorbei. Also, entweder habe ich das erlebt und das kann ich bestätigen und beweisen und begründen, oder ich werde es erleben. Und wenn ich den Mund zu voll nehme, erlebe ich das und mache dann ganz knallhart durch. Und muss durchmachen und durchstehen. Und die Welt beobachtet uns. Weißt du, die Welt beobachtet uns. Viele Frommen wollen also andere belehren, aber sobald der Winzer, der Gärtner kommt mit seinem Schneidmesser, nein, nein, lieber Gott, bitte nicht bei mir, geh doch zum Nachbar. Und dann bleiben diese wilden Triebe. Und wir wundern uns über diese Wildlinge, dieses Verwilderte in unserem Leben, dieses Temperament, was nicht gebändigt worden ist. Und es ist schwierig, wenn dein Leben nicht geändert, nicht beschnitten worden ist von Gott. Diese wilden Triebe. Dann hast du Probleme und andere mit dir. So, sie hat selbst begriffen, was Erlösung ist. Und sie lebte das Leben einer erlösten Frau. Du hast meine Niedrigkeit gesehen. Du stößt die Mächtigen von den Thron. Weißt du, zuerst bist du selbst vom Thron runtergestürzt worden. Du bist selbst zuerst gedemütigt worden. Und Maria hat das alles zuerst selbst erlebt und zuerst selbst alles Gott zur Verfügung gestellt. Mir geschehe, wie du gesagt hast, und dann nicht mehr weitergemacht. Und dann hat Gott weiterwirken lassen. Eigentlich, das Schlimmste ist nicht, Märtyrer zu werden. Weißt du, ein Schuss und ein paar Sekunden bist du weg. Also Märtyrer zu werden ist nicht das Schlimmste. Weil manche Menschen denken, Märtyrer zu werden, das ist was Furchtbares. Märtyrer zu werden ist nicht das Schlimmste. Also eine Kugel, einfach seinen Kopf auf den Schafott legen und dann bist du weg. Weißt du, was das Schlimmste ist? Soll ich euch sagen? Das tägliche Sterben. Das tägliche Sterben ist schlimmer, als ein Märtyrer zu werden. Das tägliche Sterben. Als Märtyrer bist du in ein paar Sekunden erledigt. Aber als Nachfolger Jesu, täglich, jahrelang, monatelang, immer wieder das Gleiche. Und jeden Tag stirbst du schlimmer. Und stirbt mehr von dir. Und Maria hält diese Prozedur durch. Das können wir von Maria bleiben lernen. Und sie blieb treu. Und sie opfert sogar auch ihre anderen Kinder der Sekte da, des Nazareners. Auch der Jakobus, der wird sogar erster Pastor, Bischof von Jerusalem. Sie hat ihre Kinder so erzogen. Nicht nur, dass Jesus Gott dient, sondern dass auch ihre Kinder Gott dienen. Die anderen paar Buben, von denen man weiß, sie waren auch dabei. Auch Jesus, Maria und seine Brüder, sie waren dabei. Bei Pfingsten. Sie waren dabei, die Brüder. Lies mal, also sie steht eindeutig klar dabei. Und das heißt, also Maria hat die ganze Familie zusammengehalten und für Gott geopfert. Nicht nur sich selbst, Natürlich, wir haben da eine alte Geschichte da, die sieben Söhne da bei Antiochos Epiphanes in Apokryphen. Wenn du Apokryphen in deiner Bibel hast, lies mal nach. Und die sagte, und Jungs, ihr könnt absagen, aber die Jungs haben durchgehalten. Die waren genauso treu wie die Mutter. Und die haben sich lieber verstümmeln lassen und als Märtyrer sich hinrichten lassen, aber sie haben ihren Gott nicht verleugnet. Und das hat Maria geschafft. Maria hat nicht nur Jesus großgezogen, sondern auch gleichzeitig ihre Kinder in der Furcht Gottes unterwiesen. Das ist Gnade. Sie fand Gnade bei Gott. Maria hat ein Ganzopfer gebracht. Diese Frau bewundere ich in aller Liebe. Und ich wünsche, dass Männer und Frauen so werden wie Maria. Da ist ein altes Bibelwort im Psalm 118, Vers 27. Da heißt es, binde das Festopfer mit Stricken bis an den Hörner des Altars. Eine merkwürdige Sache. Binde das Festopfer mit den Stricken bis an den Hörner des Altars. Das heißt also, Maria hat sich als Festopfer sich binden lassen auf den Altar. Überleg einmal die Sache mit dem Isaak. Der Junge hätte dem Vater ein paar Ohrfeigen geben können und der Vater wäre den Berg runtergefallen. Aber der Isaak lässt sich binden als Opfer. Vater, wo ist das Opfer? Aber dann sagt er, na, Gott wird sich das Opfer aussehen. Und als es dann so weit war, wurde das Opfer gebunden, ließ sich fesseln. Wer lässt sich freiwillig fesseln und sagt, leg mich jetzt auf den Altar, Vater, wenn Gott es will, bitte. Du siehst also, wie stark der Glaube ist, wenn du Gott nachfolgst. Der Glaube ist nicht nur, ich glaube und ich will nur Erfolg haben und nur Glück haben und nur Segen haben und das soll nur gut werden in meinem Leben. Das Opfer bis zu den Hörner des Altars sich binden lassen und sich dort aufhängen lassen. Erst das ist Bund der Vollkommenheit. Sie binden lassen. Einfach, Herr, mach du das. Wie geschehe, wie du gesagt hast. Ich verzichte freiwillig um Jesu Willen. Das ist der Weg Gottes so. Ich opfer freiwillig die Gottessache. Die ganze Familie, ich opfer die ganze Familie für Gott. Das hat Maria gesagt, meine beiden Töchter und meine sieben Söhne. Die soll der liebe Gott haben, alle. Ihr war wichtiger der Wille Gottes als zeitliche Ergötzung. Und es blieb bei ihr nicht nur beim Lippenbekenntnis. Ja, ich glaube an den großen, mächtigen Gott. Sie hat ihr Leben für den großen, mächtigen Gott gelassen, ohne feierliche Erklärung. Sie hat es mit ihrem Leben unterschrieben. Weißt du, ein aufopferndes Leben dauert den ganzen Gott, ganzes Leben lang. Das ist nicht nur eine Stunde Gottesdienst. Und das ist Anbetung. Ich mache jetzt noch diese Woche weiter, was Anbetung wirklich ist. Weißt du, das ist das, ein jahrelang Jesus zu begleiten, bei Jesus zu sein, mit Jesus zusammenzuleben. Das ist Anbetung. Maria lebte ein verborgenes Leben. Und alle diese Worte bewegte sie in ihrem Herzen. Tag und Nacht dachte sie darüber nach. In der Küche, wenn sie arbeitete, wenn sie Wäsche wusch. Und das war anders, als nur die Wäsche in die Waschmaschine zu stecken, einschalten. Und dann musste man rubbeln. So hat sie Wäsche gewaschen, irgendwo am Bach vielleicht draußen. Und dann Wasser geschleppt. Sie hat kein einfaches Leben gelebt. Aber all diese Worte bewegte sie in ihrem Herzen. Sie hatte keinen Computer. Aber alle diese Worte bewegte sie in ihrem Herzen. Sie hatte kein Tonband, kein CD-Player und kein Walkman und gar nichts. Aber sie bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Nicht nur in ihrem Kopf. Wir können die Worte Gottes in unserem Kopf bewegen. Aber das taugt nichts. Ist Unsinn. Wir sollten die Worte Gottes in unserem Herzen bewegen. In der Seele bewegen. Das, was die Hirten erzählten, was die Weisen erzählten. Wir haben seinen Stern gesehen. Oh, dass sogar der Himmel, das Firmament, das ist sogar auch Gott bezeugt. Sie war überwältigt, dass Gott so Geschichte macht mit ihrem Jungen. Und sie musste lernen, nachher später wahrscheinlich, alles geht den Bach runter, alles ist verloren, der hängt am Kreuz, ist gekreuzigt. Auch diese Trauertage zwischen Ostern und Pfingsten, das waren auch keine Vergnügungstage. Wie geht die Sache weiter? Die Welt ist zusammengebrochen. Mein Sohn, die ganzen Hoffnungen, alle erschüttert. Und sie wird mit der Erschütterung fertig. Das ist Maria. Und sie bleibt dabei. Sie bleibt dabei. Was die Hannah, was die Elisabeth gesagt haben, was der Simeon gesagt hat. Diese ganze Menge der Worte hat sie bewegt, verdaut, verarbeitet. Weißt du, das hätte alles vielleicht in ihren Kopf steigen können. Oh, guck mal, sogar der Stern. Die Sterne, die Planeten bezeugen, nein, dass ich hätte groß werden können, aber sie blieb demütig. Gott hat sogar dafür gesorgt, dass sie demütig bleibt, dass sie am Kreuz steht und hilflos ist und der Herr selber sagt, Johannes, das ist deine Mutter, kümmere sich um sie. Weißt du, sie hätte ihr Image aufpolieren können. Leute, wisst ihr das alles? Weißt du, das und hätte sich so auf die Schulter klopfen können. Ich habe es gemacht, ich habe es geleistet. Sie blieb demütig bis zum Schluss und drüber hinaus. Und wir müssen auch bis zum Schluss und drüber hinaus. Ja, aber ich möchte dann eine stattliche Beerdigung haben. Oder Himmelfahrt. Maria wollte nicht Himmelfahrt haben. Sie wusste, ich bin bei meinem Sohn. Ich werde bei meinem Sohn sein, den ich hier getragen, den ich hier geliebt habe. Der Erste, den ich sehe, wird der Herr Jesus sein. Sie hätte anderen sagen können, schaut auf mich. Aber nein. Oder wie die Pharisäer besser vorkommen und edler vorkommen. Ich bin auch nur eine Magd des Herrn. Sie war nicht besser und nicht schlechter. Und sie hat sich eingereiht in der Reihe der Heiligen, der Kinder Gottes, des Volkes Gottes. Sie hat mit Gott mit ihrem Leib verherrlicht. Also wie verherrlicht man Jesus, wie betet man Jesus richtig an? Dann die nächsten Tage, Gott verherrlicht man mit seinem Leib, mit deinem Leib, mit dem einfachen Leben. Da kannst du großen Beitrag für das Reich Gottes leisten, mit deinem Leben, dem Alltagsleben. Sie hat allen Kindern Gottes gezeigt, wie man Jesus zur Welt bringt. Wie man Jesus empfängt überhaupt. Man kann Jesus nur im Heiligen Geist empfangen. Wenn der Heilige Geist einen überschattet, wie man mit Jesus schwanger wird und wie sich das dann nachher auf einem Privatleben, persönlichen Leben auswirkt, das ist so einschneidend. Maria, du bist nicht mehr dieselbe. Du kannst deine Pläne, deine Träume vergessen. Weißt du, wir Menschen haben manchmal Pläne und Träume. Ach, wenn ich einmal groß bin. Und Maria war auch ein junges Mädchen. Ich werde mal eine Prinzessin, ich werde das, ich werde das, ich werde das, ich werde das. Sie musste alles aufgeben, um Jesu Willen. Aus Liebe zu Jesus. Das ist Maria. Sind wir bereit? Sind wir bereit, von Maria zu lernen? Einfach nur zu gucken, wie sie das macht. Natürlich, sie anzubeten, Maria voller Gnade. Aber was voller Gnade bedeutet, ist Gott auszuleben. Die Gnade hat seinen Preis. Die Gnade ist umsonst. Aber Vergebung ist umsonst. Wir werden gerechtfertigt aus Glauben, allein aus Gnaden. Aber dann diese Gnade auszuleben. Die Gnade zu verwirklichen. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Du, das geht gar nicht so einfach. Die Gnade, das hat Konsequenzen. Du hast jetzt Gnade erlebt. Du bist begnadigt worden. Die sind deine Schulden bezahlt. Du hast die Ewigkeit, was du alles dort, was du in der Vergangenheit versaut hast. Jetzt hast du eine Ewigkeit. Jetzt hast du Zukunft. Aber jetzt muss die Zukunft gemeistert werden. Du, das hat seinen Preis. Die Gnade, es gibt keine billige Gnade zu Sonderrabatten und so weiter. Wenn du die Gnade empfängst, Herr, sei mir Sünder gnädig, wenn du das erlebst, das hat Konsequenzen. Das hat bei Maria Konsequenzen gehabt, und zwar ganz starke. Da will Josef sie nicht mehr kennen. Stell mal vor, das ist das. Die Menschen wollen nichts mehr von dir wissen, die wollen von dir abhauen, die distanzieren sich von dir. Wenn Gott in deinem Leben anfängt zu wirken, plötzlich wirst du einsamer und einsamer und einsamer. Wer geht noch mit dir? Und du dienst Gott erst richtig, wenn niemand mehr mit dir geht. In aller Liebe, so ist es. Der Herr Jesus fragt sogar seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Ich verstehe es ja, er geilte nicht und versuchte nicht, die Jünger zusammenzuholen. Jünger, bleibt es um Gottes Willen, bleibt nur wenigstens einer bei uns. Nein, er sagt, könnt gehen, lass diese gehen. Lass diese gehen. Und dann, die Sache mit Gott musst du allein austragen. Maria lernt es am Kreuz. Die Sache allein ist, sie steht da und vielleicht weint sie, vielleicht trauert sie nach, obwohl der Heiland sie liebevoll anblickt. Ich kann mir vorstellen, diese Kommunikation zwischen Jesus und Maria, der Mutter, für Frauen war es nicht gefährlich, am Kreuz zu sein. Frauen tun ja nichts Böses und so. Und deshalb haben die Römer auch keine Angst gehabt vor Frauen. Oder Johannes war ein Jüngling wahrscheinlich, der war noch ein junger Mann. So vermutet man eigentlich, deshalb haben die auch nicht ein Auge zugedrückt, der junge Bursche kann da bleiben und so weiter. Aber da, Männer werden nicht erwünscht am Kreuz, wurden nicht erwünscht. Die können ja Aufstand, Rebellion veranstalten oder Demonstration. So da war Petrus, deshalb müssen wir auch verstehen, wenn Petrus nicht da war und die anderen Apostel, die etwas älter waren, dass sie nicht da waren, außer Johannes. Da war noch ein junger Bursche, der lag Jesu zur Brust. Wir wissen also das beim Abendmahl auf jeden Fall noch von der Geschichte. So, der blieb am Kreuz. Und deshalb, dem wird die Sache zugeworfen. Guck, um meine Mutter jetzt, kümmere dich um sie. Ich muss vorstellen, das ist noch diese Frage, Sache mit Johannes ist, ich sehe, wenn du weiter meditierst und drüber nachdenkst, kommst du noch zu ganz anderen Entschlüssen. Ich habe ja gar kein Geld. Wie soll ich die Oma finanzieren und bezahlen und wie soll ich da kümmern? Weißt du, wenn Gott uns ruft, wenn Gott uns irgendwo hinstellt, dann kannst du alles. dann kannst du die schwierigsten Situationen verkraften, ertragen, meistern, und dann kannst du auch dieses, ein Schwert wird durch deine Seele gehen, kannst es verkraften. Du weißt es, das ist ja alles vorausgesagt. Das muss so passieren. Wenn du die Bibel aufmerksam liest und studierst, dann weißt du ganz genau, das muss alles kommen. Das muss so kommen. Und wehe, wenn es nicht so kommt, dann stimmt was nicht mit uns. Dass du immer schwächer wirst, dass du immer leerer wirst, dass du immer ärmer wirst, dass du immer kränker wirst, dass du immer mutloser wirst, dass du immer verzweifelter wirst, dass du sagst, ja, wer kann doch überhaupt noch selig werden? Es wird immer dunkler, trüber und so weiter. Das ist die Weltsituation, und der Herr steht dir bei bis zum Schluss. Und der Herr gibt dir neue Kraft in den immer Abstiegsmomenten, gibt der Herr Kraft, damit du aufsteigen kannst, damit du zum Herrn halten kannst und damit nur der Herr, nur noch Jesus übrig bleibt. Aber Jesus nimmt dich nicht in den Himmel, weil viele gerne glauben möchten, Maria ist in den Himmel gefahren. Jesus hat Maria nicht in den Himmel genommen, sondern hat zum Johannes geschickt. Wäre noch eine Lektion, aber das nächstes Mal. Weißt du, der Herr schickt dich in die Gemeinde. In der Gemeinde sollst du dich bewähren. In der Gemeinde muss dein Leben jetzt weitergelebt werden. Und jung und alt müssen lernen, zusammenzuleben. Huhuhuhuhu. Weißt du, Extreme müssen lernen, zusammenzuleben. Verschiedene Menschen, verschiedene Arten, verschiedene Temperamente müssen lernen, zusammenzuleben. Verschiedene Ansichten und Einsichten und Aussichten und Umsichten, die müssen, man muss lernen, zusammenzuleben. Maria und Johannes. Und das ist Gemeinde. Nimmt Maria an. Die Gemeinde muss lernen, auch Maria anzunehmen. Sie ist die Mutter Jesu. Und wir sind Kinder Gottes. Wir müssen lernen, uns einander anzunehmen, wie Gott uns angenommen hat. Wir können eine ganze Menge von Maria lernen. Setz dich hin, denk drüber mal nach, was du gehört hast. Vielleicht fällt dir noch was ein und schreib mir ein paar Zeilen und sag mir, was dir eingefallen ist, was dir groß geworden ist. Vielleicht kann ich nächstes Weihnachten mitverwenden da in meinen Predigten. Aber das ist so oft so. Leute denken mit. Und ich bin erstaunt manchmal, wie die Leute mitdenken. Aber das hätten sie auch noch sagen können. Und ich bin manchmal froh, wenn mir was mir nicht einfällt, fällt dem anderen ein. Wir können uns einander ergänzen. Und Gott hat uns so reich gemacht. Wir können einander dienen mit unseren Gaben, Talenten, Fähigkeiten, Erfahrungen. Maria hat eine so große Erfahrung, die muss man nur fragen. Maria, die hat Lukas sehr viel erzählt von Jesus. Sie hat viel Erfahrung. Aber dann ist wieder das andere, ja, man fragt den, der von der Uni kommt, den Studierten, den Eingebildeten, den, der ein paar Titel hat. Aber fragt mal Maria, fragt mal Opa und Oma. Die wissen, die können dir vieles erzählen vom Leben, was das Leben wirklich ist. Aber weißt du, wir sind manchmal so eingebildet. Ja, was will die Alte da? Und Maria war dabei. Auch die Maria hat den Heiligen Geist gehabt. Und Maria hat auch Erfahrungen gehabt mit dem Heiligen Geist. Die sollte man nur fragen. Die könnte euch was erzählen von Jesus. Und Menschen, die mit Jesus leben, Jesus erfahren haben, die können was erzählen von Jesus. Und warum wir Probleme haben, wir hören nur theoretische Botschaften, die niemand was bringen, die keine Maus in dem Ofen vorlocken. Wir sollen Erfahrungen hören. Was hat der Mensch mit Gott erlebt? Oder was erlebt er jetzt gerade? Oder was macht er jetzt gerade durch? Und wie ist ihm gegangen? Maria, wie war es damals, als du keinen Platz in der Herberge bekommen hast, als sie von Haus zu Haus gegangen ist? Wie hat sich der Josef verhalten? Weißt du, da hörst du die schönsten, tollsten Geschichten, brauchst nicht mehr ins Kino gehen und kein Fernsehen mehr. Da wirst du gesegnet. Lass uns aufstehen. Lass uns von Maria lernen. Und lass uns auf Maria hören. Was er euch sagt, das tut. Lieber Heiland, ich danke dir, dass wir hier diese Frau betrachten durften, ihr Lebensstil, Lebensart und Lebensweise. Herr, sie hat einen anderen Geist gehabt als die Menschen jener Zeit. Herr, sie hat den Heiligen Geist gehabt und sie hat den Heiligen Geist voll arbeiten und wirken lassen. Und dabei ist Jesus zustande gekommen. Vater, ich danke dir, dass auch wenn wir einfach den Heiligen Geist an uns wirken und arbeiten lassen, dass wir automatisch Jesus in diese Welt bringen. Und dass die Menschen an uns Jesus erkennen und Jesus plötzlich in uns lesen und Jesus in uns hören und Jesus in uns sehen. Herr, ich danke dir, dass du uns einfach hier in die Schule nimmst und uns noch viel mehr aufschließt, als was wir hier heute Abend auch gehört haben. Jesus in uns. Jesus will sich in uns verwirklichen und sich herrlich erweisen. Danke, Herr. ich preise dich, dass du den Klugen und Weisen verborgen hast, aber den Unmündigen hast du es offenbart. Halleluja. Segne auch die Geschwister, die krank sind, die angefochten sind, die heute Probleme haben, die im Dunkeln sind, die Zweifel haben, die die Welt nicht verstehen, für die vielleicht auch die Welt zusammengebrochen ist. Herr, wir schauen einfach auf dich und wir möchten die Menschen im Geist dir bringen. Körperlich werden sie vielleicht auf uns nicht hören, physisch, aber im Geist bringe ich sie. Herr, du weißt jeden Einzelnen, der vielleicht da unten bei den Schweinen sitzt oder irgendwo in der Sünde lebt, irgendwo einfach ja, in der Sackgasse sitzt und nicht mehr weiterkommt. Herr, du kannst das Rad umdrehen und du kannst die Geschichte wieder gut machen. Halleluja. Ich segne, Herr Jesus, alle, die vom Hause Gottes sind. Und wenn es uns mal an den Kragen geht und wenn wir lebenslang lernen sollen zu sterben für Jesus, bitte gib uns jeden Tag neue Kraft. Wir brauchen Kraft aus der Höhe, denn ohne dich, Herr Jesus, können wir gar nichts tun. Nicht nur, dass wir auf dich hören, nein, wir brauchen auch deine Hilfe und deine Kraft und deinen Beistand und deinen Trost. Halleluja. Amen.